Weihnachten steht vor der Tür, Nathalie und ich sitzen im Podcast und die Reality Awards sind vergeben, aber die wichtigsten Awards des Jahres, die sind noch nicht vergeben, denn wir haben uns hier versammelt, um wie jedes Jahr eine eigene Awards-Zeremonie zu feiern, und zwar Menschenbilder, Konfrontationen, die Top 10 der besten TV-Momente des Jahres, und die gibt's jetzt.
TV for everyone, we really love TV.
Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Menschenbilder Konfrontation 2024. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie reinschauen. Schön, dass Sie mit uns zusammen in diese Preisverleihung reingehen. Denn wir sprechen heute über die Top 10 der besten, der emotionalsten, der traurigsten, der lustigsten TV-Momente des Jahres. Mein Name ist Dennis Müller und an meiner Seite steht wie immer, wenn es wieder um die TV-Momente des Jahres geht, die einzigartige Nathalie. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Ja, es ist wie immer eine feierliche Veranstaltung. Wir machen das, glaube ich, jetzt zum 5. oder zum 4. Mal? Ich glaube, zum 5. Mal kann es sein.
Echt? Also einmal war hat Anni das gemacht. Ich glaube, beim allerersten Mal.
Genau, weil uns gibt es jetzt im 5. Jahr Fernsehen für alle, und dann war es wahrscheinlich so, dass am Anfang Anni war und danach bist dann du gekommen, genau.
Ja, ich habe einfach den Platz gestohlen, sorry.
Ja, weil du es aber jedes Jahr wieder abreißt, hier muss man sagen. Ne? Du hast aber die besten TV-Momente des Jahres dabei, die sind ja auch gesucht.
Das werden wir heute sehen.
Es ist ein besonderes Jahr gewesen, muss man jetzt auch mal ganz klar sagen. Ne? Wir hatten die WM, wir hatten die Olympischen Spiele. Aber wie immer werden diese Momente natürlich absolut überhaupt gar keine Rolle spielen bei uns. Muss man sagen. Denn wir haben natürlich extrem viel Trash-TV geschaut. Und ich würde mal sagen, zu so 90% besteht diese Liste aus diesen Momenten. Das heißt, wir haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, was das komplette Fernsehen angeht.
Ich muss sagen, gerade in diesem Jahr ist vieles an mir vorbeigezogen, wo ich noch vor ein paar Jahren total immer am Start gewesen bin. Aber ich vertraue einfach mal darauf, dass du da vielleicht ein bisschen was dabei hast. Ja, das hat sich irgendwie geändert in diesem Jahr. Es war ein bisschen merkwürdig, gerade so an der Dating-Front, ohne jetzt zu viel zu verraten.
Doch, das habe ich auch bemerkt bei mir. Mal schauen, ob es dann doch noch Dating-Momente in unser Format hier geschafft haben. Aber vielleicht ganz kurz Regelkunde, ne? Wie immer machen wir es so. Momente, was ist ein Moment? Ein Moment ist keine ganze Folge. Es ist aber auch nicht irgendwie ein Blick eines Kandidaten, einer Kandidatin oder sowas, sondern es ist schon eine Sequenz an verschiedenen Szenen. Kann auch etwas mehr sein, kann ein bisschen weniger sein. Es geht darum, uns nicht nur zum Lachen zu bringen, sondern eben auch uns vielleicht auch mal emotional zu machen oder wie auch immer fühlen zu lassen auf jeden Fall. Es geht um emotionale Momente des Fernsehens und die haben wir in diesem Jahr auch wieder gesucht. Du hast gerade schon angefangen, wir haben nicht alles gesehen. Wir haben auch uns ein bisschen, glaube ich, verändert so in diesem Jahr, was gewisse Formate angeht und so weiter. Da sind auch manche nicht so gut gewesen wie sonst immer. Dafür sind andere neu dazugekommen und so weiter. Es gab große allgemeine, glaube ich, TV-Momente so, die jeden irgendwie angegangen haben, weil ja sie einfach dementsprechend groß vermarktet wurden. Bin ich gespannt, inwiefern wir da Sachen dabei haben, uns einig sind. Wir machen es auch hier wieder wie immer, dass wir uns natürlich also wir kennen die Listen voneinander nicht, Stand jetzt. Das heißt, wenn wir uns doppeln, dann sagt die eine Person immer Bescheid, das kommt bei mir noch, ne? Und dann sprechen wir erst zum ranghöchsten Moment über den entsprechenden Moment. Und wir haben natürlich auch noch, also ich habe 23 Momente, die ich in die engere Auswahl genommen habe. Wow. Ich habe sogar eine Top 23 aufgestellt.
Was?
Und naja, weil ich quasi immer so, ich fange mit einem Moment an und dann ordne ich den quasi rein und dann schaue ich immer drüber oder drunter. Und dann entsteht bei mir letztendlich eine Liste an 23 jetzt hier.
Ich mache das ganz anders, glaube, als du.
Ja, wir haben einen komplett anderen Prozess, muss man sagen.
Ja, absolut.
Ja. Also das kann man ja schon sagen, jetzt wenn du auf deine komplette Liste blickst, wie leicht oder wie schwer ist es dir gefallen, wenn es um einzelne Platzierungen geht, wenn es um generell so das Niveau an Momenten geht. Du hast jetzt auch schon den Überblick über verschiedene Jahre, in denen wir das machen.
Also am Anfang fiel es mir wieder irgendwie schwer und dann hat sich vieles so auf so ein paar Formate eher zentriert. Und dann waren auch noch so ein, zwei Sachen dabei, die vielleicht einmal und nie wieder dabei sein werden, kann ich schon mal sagen. Aber in diesem Jahr haben sie es geschafft.
Ja, herzlichen Glückwunsch schon mal. Für mich war es gar nicht, also war nicht schwer jetzt. Es war jetzt nicht schwer, dass ich die Liste nicht voll bekomme, wie man an meinen 23 engen Kandidaten sieht. Aber es war auf jeden Fall, was Platz 1 angeht, dieses Mal schwer, weil sich da für mich jetzt keiner so richtig rauskristallisiert, wo ich schon vor Monaten im Prinzip wusste, so das auf jeden Fall, nee, das muss es sein, wie es auch schon mal war. Ja. Und das hatte ich auf jeden Fall nicht. Da musste ich ein bisschen überlegen, was am Ende für mich wirklich der TV-Moment des Jahres war. Und dahinter habe ich, glaube ich, in diesem Jahr noch mehr als sonst darauf geachtet, auf was hat mich persönlich irgendwie angesprochen und habe mal ein bisschen drauf geschissen teilweise, was so wirklich so für allgemeingültig so große TV-Momente waren. Da habe ich dann wirklich im letzten Moment noch einen so komplett rausgestrichen aus der Top 10 zumindest, weil der für mich dann einfach nicht gereicht hat. Also das war am Ende bei mir auf jeden Fall hat nichts ausgelöst oder zumindest nachhaltig nichts mehr ausgelöst. Ja. Vielleicht im Moment schon, aber jetzt nicht mehr. Gut, dann würde ich sagen, haben wir alles vorweg geschickt. Wir machen am Ende natürlich, gehen wir so ein bisschen unsere Honorable Mentions noch durch, genau, wie immer.
Ja, müssen wir auf jeden Fall.
Jetzt würde ich sagen, starten wir rein mit, natürlich, wo beginnt man in einer Top 10? Natürlich mit Platz 10. Ja, Platz 10, magst du beginnen mit deiner Liste oder soll ich beginnen? Wie wollen wir es?
Ich würde sagen, du beginnst dieses Jahr mal. Einfach crazy sein, einfach mal verrückt sein.
Okay, na gut. Ja. Dann beginne ich mit meinem Platz 10 und mein Platz 10 ist tatsächlich aus einem Dating-Format. Aus Folge 1 eines Dating-Formats. Ich habe das Format nicht ganz bis zum Ende geschaut, weil ich die Staffel an sich nicht geil fand. Aber diesen Moment, ich wollte ihn eigentlich gar nicht mit reinnehmen, weil der stand tatsächlich auf meiner Liste. Ich habe ja so eine laufende Liste, die dann so sehr stiefmütterlich gepflegt wird übers Jahr hinweg. Und der stand da drauf und dann habe ich mir gedacht, ja, aber ganz ehrlich, ich schaue da jetzt nochmal rein und dann wird jetzt wahrscheinlich nichts mit mir machen. Aber nee, es hat wirklich was ausgelöst, weil ich habe mich wirklich totgelacht wieder in diesem Moment. Platz 10 ist bei mir Ex on the Beach. Niemand der Anfangskandidaten begrüßt sich.
Und Action. Dann bin ich quasi in die Villa reingelaufen. Und da war dann schon jemand da. Und es war dann so ein kleines bisschen cringe, weil ich dachte mir so, man kann ja mal sagen, hallo, was geht?
Oh, sorry, ja, hallo, was geht?
Hast du den Moment gesehen überhaupt?
Nee, ich habe Ex on the Beach, es war auch für mich eine Art Ex. Und zwar habe ich ihn einfach aus meinem Leben rausgeschnitten. Ich habe das gar nicht geguckt.
Ich habe in die Folge vom letzten Jahr nochmal reingehört, da hast du einen Ex on the Beach Moment dabei gehabt, ne, mit Dominik zum Beispiel.
Ja, genau.
Und die großen braunen Augen und so. Ich finde die so geil, aber dieser Moment ist auch richtig geil. Die ersten 10 Minuten werden halt Kandidaten vorgestellt und in diesem Fall wirklich nur Männer. Sie haben sich dafür entschieden, erstmal nur Männer reinzuschicken und da ist dann hier Chris dabei, der bei Are You The One schon dabei war, der mit Steffi war, mit diesen blondierten Haaren. Dann ist da so ein LA-Boy dabei, dann kommt noch einer rein, dann kommt erst Chris rein, ist glaube ich der Erste und der stellt sich dann auf diese Plattform, wo dann nochmal zwei so Treppen runtergehen, wo man so über den Pool und alles blicken kann und stellt sich da so hin und wartet quasi jetzt auf weitere Anweisungen, so würde ich mal seinen Zustand beschreiben. Also er chillt da erstmal und ist ja der Erste, ne? Der hat noch niemand, mit dem er reden kann. So, der wartet da, dann kommt der Nächste, hochgejoggt, das ist glaube ich der LA-Boy, wird vorgestellt, ultra arroganter Typ so, kommt hochgerannt auf diese Plattform, sieht Chris.
Und ich wusste nicht, ob ich da irgendwie was sagen soll oder nicht, keine Ahnung.
Genießen wir die Stille.
Er sagt nichts. Und stellt sich einfach wortlos neben Chris. So, und dann kommt der Dritte rein und sieht die beiden da wortlos nebeneinander stehen. Und dann, glaube ich, geht dieser Domino-Effekt los.
Ich dachte so, ein paar Mädels, ein paar Jungs,
paar Drinks und alle stehen einfach nur da, als ob sie gerade in der Kirche beten.
Und dann stehen da so drei Männer einfach so nebeneinander und sagen nichts. Und ich habe mir den Moment nochmal angeschaut und ich habe den abgespeichert als sehr lustig und habe mir den nochmal. Und es ist wirklich so eine ganz komische soziale Situation, die hier ja abgebildet wird.
Ja.
Und die man sich irgendwo erklären kann, aber dann auch nicht. Also selbst wenn die da noch nicht drehen oder wenn man irgendwie glaubt, keine Ahnung, wann geht's jetzt hier los, dann warte ich da trotzdem nicht eine Viertelstunde einfach so wortlos, sondern sag trotzdem vielleicht mal irgendwas. Vielleicht haben sie das ja gesagt, vielleicht wurde es nicht gezeigt, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr witzig, wie es hier losging, wenn man dachte, oh Gott, was haben sie da für Männer rein?
Unangenehm.
Ja, das war mein Moment, mein Platz 10.
Okay, mein Platz 10 ist ein Format, was es zum allerersten Mal geschafft hat. Und höchstwahrscheinlich auch zum letzten Mal, denke ich mal. Und zwar ist es My Style Rocks. Harald Glöckler verlässt das Studio, weil Greta lügt.
Aber nicht, dass man ins Fundus geht und dort, nur im Notfall sollte man dort was holen. Aber dass man jetzt hier lügt und sagt, ich habe zugenommen, deshalb passt sie mir. Das ist die Krönung. Das ist die Krönung. Du also, lügst schon wieder. Es geht weiter wie gestern. Du lügst schon wieder hier. Was ja ist denn mit dir nicht in Ordnung, bitte?
Das Motto dieser Folge ist Halloween. Und die Kandidatin Greta trägt ein Kleid mit einer, keine Ahnung, die Erklärung ist ganz verwirrend zu ihrem Outfit. Und von da an wird es alles ganz chaotisch und albern, wenn man bedenkt, dass es einfach eine furchtbare Sendung ist auf Sport 1, die gar keine große Relevanz hat. Und alle fangen an, ihre Meinung abzugeben. Dann steht Christina auch auf und sagt, Greta würde ständig ihre Looks klauen. Und Theresia hat natürlich auch eine Meinung. Und dann auf einmal Schnitt zu Harald, wie er aufsteht und sagt,
ich höre mir das nicht, ja, ich höre okay, mir das nicht mehr Problem an. Dann können wir gleich zu dem Punkt kommen und das
ich höre mir das nicht
nein,
mehr
ich
an.
Möchte
das
dazu was sagen.
Ich gehe jetzt raus und ich komme rein, wenn ich Punkte verteile.
Ja, und er steht dann eben draußen im Dunkeln und wird dann alleine gefilmt von einem Kameramann, der da arbeitet, wahrscheinlich der Einzige. Und er sagt dann eben, ja Leute, so geht's nicht. Das ist eine Katastrophe, so kann er nicht arbeiten. Und das macht er auch nicht mehr mit. Und es reicht langsam. Also dieser ganze Clip geht, glaube ich, 10 Minuten, in denen nur diskutiert wird. Völlig unnötig. Und alles ist sehr dramatisch. Und er kommt dann irgendwann wieder, immer noch erbost und vergibt dann eine 1 als Punktzahl. Ich musste es einfach mit reinnehmen, weil ich mir so dachte, das war eine Entdeckung, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe dieses Jahr. Also dass uns dieses Format beglückt in dieser Absurdität und dieser Unprofessionalität. Also es läuft immer noch, unglaublicherweise. Aber besser geworden ist es nicht. Also es ist immer noch, es gibt ständig Tonausfälle. Oder irgendwie, alles ist viel zu lang und viel zu gestellt teilweise auch. Aber dieser Moment, da dachte ich, es ist einfach eine gute Zusammenfassung für das gesamte Format. Wenn man noch nie irgendwas gesehen hat, dann guckt euch gerne diesen Clip auf YouTube an.
Und es ist nicht nur eine gute Zusammenfassung für das Format, sondern ich würde auch sagen, das Format ist eine gute Zusammenfassung für das komplette Jahr. Also wenn ein Format exemplarisch
für geschafft hat.
2024 steht, dann ist es My Style Rocks. Also das kam komplett aus dem Nichts und geht wahrscheinlich auch wieder komplett bald ins Nichts. Aber
ich denke auch.
Ich bin mir auch relativ sicher, ich habe jetzt hier kein Buch geführt, aber ich glaube, dass das Sport 1 wahrscheinlich zum ersten Mal in diese Auflistung schafft bei uns. Aber mit Recht. Also ich bin froh, dass du es hier mitgenommen hast, weil ich habe eigentlich schon damit geahnt, dass du es nimmst. Deswegen habe ich auch ein bisschen weniger Druck verspürt, es mit auf meine Liste zu nehmen. Und ich muss auch sagen, ich habe das ja auch nicht jetzt wirklich im Ganzen so richtig immer gesehen. Ich habe das wirklich hauptsächlich auf TikTok geschaut. Und da ist für mich, also ich habe den auch in meiner Liste irgendwo weiter unten, diesen Es reicht jetzt Moment, weil der halt einfach so zu so einem TikTok-Meme geworden ist und sich so verselbstständigt hat und dann quasi sogar irgendwie Leute dazu gebracht hat, sich als Harald Glöckler zu verkleiden und diesen Moment so nachzuspielen. Also deswegen war für mich das so der Moment, der bei mir am meisten hängen geblieben ist, aber verstehe ich natürlich auch. Gut, dann gehen wir zu Platz 9. Platz 9 bei mir ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsmomente und einer meiner absoluten Lieblingsfolgen des Jahres. Ich bin nicht sicher, ob du das geschaut hast, glaube wahrscheinlich nicht, aber du hast auf jeden Fall davon gehört. Und zwar geht es hier um Goodbye Deutschland. Der Currywurstmann war im Knast.
Wenn man ins Gefängnis geht, ist das wie ein schlechter Film, wie ein Traum, wie in einem Trance-Zustand. Das ist ein erniedrigendes Gefühl, ein Gefühl, als wenn einem die Luft zum Atmen genommen wird. Als wenn man unter Wasser ist und dann reißt man einem diese scheiß Sauerstoffflasche aus der Fresse. So fühlt man sich. Ich hatte Todesangst. Ich hab gedacht, ich komme nie wieder hier raus.
Nee, das habe ich nicht dabei. Das habe ich so vergessen. ja. Obwohl ich es dann im Nachhinein auch noch geguckt habe sogar, weil alle das so lustig fanden. Aber ein Glück ist auf dich Verlass.
Ja, also ich konnte es nicht vergessen, weil es hat sich mir eingebrannt, diese eine Folge, es gibt ja mehrere Folgen natürlich, die sich um Chris Töpperwien, den Currywurstmann, drehen, der mit seinen Nachwehen und wie auch immer diese ganze Auseinandersetzung mit der Justiz in Österreich und dann seinem Knastaufenthalt in Deutschland, die damit sich beschäftigen, weil das natürlich ausgewälzt wird des Todes. Aber ich meine, diese eine Folge, die erste Folge, die auch wirklich für Schlagzeilen gesorgt hat, nach der er sein Buch dann auch veröffentlicht hat über seine Knastzeit, weil die war der Hammer, weil sie natürlich einerseits sehr, sehr wenig sagen konnten in dieser Folge darüber, was eigentlich genau der Vorwurf ist, also was war die Anklage.
Ja.
Dann hat man natürlich auch mal das Problem, du willst jetzt niemanden verherrlichen oder dich auf seine Seite stellen, weil ich meine, der Mann saß gerade im Knast so. Aber es ist irgendwo auch dein Protagonist von diesem Format und du bist natürlich irgendwie, hast ihn irgendwie wahrscheinlich auf der Payroll und willst auch irgendwas von ihm haben, dann darf er auch natürlich nicht so viel sagen, weil ist ja ein laufender Prozess wahrscheinlich irgendwie und keine Ahnung, da gibt es bestimmt noch irgendwelche Menschen, die das nicht so gerne sehen, wenn er da öffentlich sich über den ehemaligen Geschäftspartner da auslässt. Und es ging ja wohl darum, also wir haben es ja bis heute noch nicht oder zumindest ich nicht abschließend geklärt, was genau der Vorwurf war, aber es ging wohl um irgendwelche geklauten Büroutensilien oder irgendwelche angeblich, ne, mutmaßlich um irgendwelche Grillsoßen, die aus dem Büro fremd verwendet wurden. Irgendwie sowas in der Richtung. Chris hat in dieser Folge quasi nachträglich erzählt, darüber berichtet, wurde frisch aus dem Knast entlassen und hat dann eigentlich nur ein Hotelzimmer, glaube ich, ist es in dem Fall, gehabt, wo er von Vox interviewt wurde und eigentlich wirklich alles leisten musste in diesem Interview, weil sie natürlich null Bilder hatten, null Infos hatten, keine anderen Gesprächspartner so richtig hatten. Es musste alles von Chris kommen und er hat abgeliefert, würde ich sagen. Also er hat alles gegeben, diesen Gefängnisaufenthalt so krank wie möglich auszuschmücken, als wäre der irgendwie in Alcatraz gesessen oder keine Ahnung, Guantanamo.
Ich höre immer Geräusche, ich höre immer Geschrei, ich höre Gewimmer, ich höre Geklopfe, die Schlüsselbunde. Schritte auf diesen langen Fluren, die Geräusche dieser Schließzeiten, Einschluss, Aufschluss, bis morgen. Man fühlt sich wirklich wie der letzte Abschaum, wie der letzte Dreck.
Bis dann irgendwann natürlich die Information kommt, wie lange er denn jetzt genau im Knast saß. Und das war dann, glaube ich, es waren 11 oder 10 Tage, die er da hinter Gittern verbracht hat, als er da, nachdem er da am Münchner Flughafen eben verhaftet wurde und dann von der Justiz und seinem ehemaligen Geschäftspartner anscheinend richtig hops genommen wurde. So. Und das war die Geschichte von Chris. Und dann, wie gesagt, ging es ja auch noch weiter und was das für Schlagzeilen gemacht hat. Und wie gesagt, das Buch, das ja eine Lesereise dann auch noch nach sich getragen hat und so. Also es war wirklich ein Medienspektakel rund um den Currywurstmann. Und das begann in diesem einen Moment, als Chris zum ersten Mal berichtet hat von seinem Gefängnisaufenthalt bei Goodbye Deutschland.
Ja, also der hat auf jeden Fall alles daraus gemacht, was man hätte machen können. Also so, was die Aufmerksamkeit anging, glaube ich. Das war seine Chance auch.
Ja, und er hat sie genutzt. Also Man weiß ja dann auch, dass er nach Deutschland kam, weil er als Ersatzkandidat geshootet wurde für dieses Dschungelshooting in Köln, ne, weil er ja zu den Dschungellegenden Südafrika danach fliegen sollte, so, und das macht's ja umso besser, weil er ja dann auch immer gesagt hat, ja, mir ist da ein Job weggebrochen, also ich meine, ich war gerade auf dem Weg zum Job und so, und dann würde man immer gerne wissen, was denn jetzt der Job war. Ja, ich wurde Ersatzkandidat beim Dschungelcamp, das war meine Aufgabe, aber okay, dann kommen wir zu deinem Platz 9.
Okay. Also mein Platz 9, ich bin gespannt, ob du das mitbekommen hast oder ob du die Folge gesehen hast. Und zwar gehen wir zu Promi Baby Late Night. Und zwar die Folge mit Silva und Christine Okpara. Und genauer der Moment, in dem Christine erzählt, dass ihre Freundin von Mike schwanger war.
Ich habe den Moment nicht erlebt. Also ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe was anderes über die Folge gehört und das hat eher mit Silva zu tun, aber
ja. Ja. Also es war wirklich, es war meine allerliebste Lieblingsfolge von dieser Late-Night-Staffel, die ich ja sowieso einfach liebe, weil sie manchmal fast besser ist oder sie ist oft besser als die normale Promi-Folge.
In der Regel ist sie besser, ja.
In der Regel ist es so. Und ich liebe einfach Jochen Bendel und Melissa und die wurden in dieser Folge wirklich an ihre Grenzen gebracht, vor allen Dingen Melissa, weil, wie gesagt, Silva ist zu Gast und der kommt erstmal rein, natürlich so wie man es erwartet, zurückhaltend und ruhig und hat dann erstmal angefangen, bada bada bing, bada bada bung, was geht ab und zieht so nach ungefähr 3 Minuten seine Schuhe aus. Nee, hat er vorher, glaube ich, schon. Zieht seine Schuhe aus und seine Jacke. Und ja, setzt sich dann dahin. Und ja, wobei er sitzt nicht. Er liegt eigentlich so gut wie auf diesem Sessel und kann auch wirklich, er kann gar nichts beitragen zu keinem Kandidaten, er lügt da irgendwie, er lästert über Daniel Lopez. Man merkt auf jeden Fall, der hat keine einzige Folge gesehen. Und dann bringt er auch noch Geschenke mit von Hot Banditos. 2 Autogramme signiert. Melissa will eigentlich gar nichts davon haben. Man sieht auf jeden Fall, die wird nach der Folge auf jeden Fall ein klärendes Gespräch mit der Produktion führen und darum bitten, dass Silva nie wieder eingeladen wird, weil es einfach unerträglich war. Und dann kommt irgendwann auch noch Christine. Und man denkt sich so, ah, okay, krasse Kombination. Und dann ist sie aber eigentlich eher recht angenehm und ruhig, bis es dann zu so einem Spiel kommt. Und da spielen sie dann Mary Kiss Kill, glaube ich. Mhm. Genau, und dann fragen sie eben, ja, Christine, wen würdest du denn halt küssen, heiraten oder halt umbringen?
Mary, Mimi, Matze, Kiss. Und Mike, chill mit Ö. Der hat von Hören und Sagen der ein oder andere geschwängert.
Also man denkt so, hab ich das nur gehört? Haben die anderen das nicht gehört? Weil es ist ja auch immer eine sehr aufgeregte Stimmung in dieser Late Night. Und alle sind immer so, vor allem Jochen Bendel ist ja natürlich vollkommen crazy einfach nur. Und springt da rum vom Sofa zum Kühlschrank und zur Bar und macht allen was zu trinken.
Gehen wir mal rüber und zu unserer Wand. Da haben wir nämlich alle Bewohner mal aufgemalt. Und du sagst mir jetzt am besten, wie ich die anordne. Wer ist denn für dich eigentlich der Containerchef des Tages?
Ja, aber das so durchgehend für 40 Minuten. Und dann alle waren so, und Melissa hat es irgendwie auch nicht direkt mitbekommen, was sie da gesagt hat, und wollte schon überleiten zum nächsten Thema und sagt dann so,
Mike, sich so ein bisschen, nochmal, was hast du gerade gesagt?
Warte, ganz kurz. Geschwängert, hat sie gesagt.
Ja, wir von Hören und Sagen, auch eine Bekannte von mir.
Das sind so, hä, wie? Und dann sagt sie so, ja, naja, also ich habe das schon öfter mitbekommen und ja, man denkt ja immer, der arme Mike. Ja, aber wie gesagt, also eine Freundin von mir, die war mal schwanger von dem. Und dann ist wirklich 3 Sekunden Stille, was ja nie passiert in dieser Sendung. Und Melissa gibt das beste Meme-Gesicht seit Jahren ab. Es ist so lustig, wie sie einfach nur so starrt. Und dann sind alle so.
Also eine Bekannte von mir war von ihm schwanger.
das können wir nicht überprüfen. Das ist vielleicht nur ein Gerücht.
Bevor wir uns hier wieder in irgendwas reinraten, wir können nichts überprüfen. Wir wissen nicht,
und wir gehen jetzt einfach mal in die Werbung. Es ist dann vorbei und keiner redet nochmal drüber. Aber das war einfach, die ganze Folge war so crazy und ich war auch irgendwie froh, dass Silva zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr da war, sondern die den so ein bisschen mehr oder weniger rausgeworfen haben und so meinten, ja gut, du musst ja jetzt dann wieder gehen, danke für die Geschenke, weil das wäre, glaube ich, nochmal doppelt absurd gewesen, wenn der dann auch noch darum gelungert hätte.
Klingt nach einem sehr, sehr guten Moment auf jeden Fall. Es geht weiter mit Platz 8. Und mein Platz 8 ist ein Format, was wir beide auf jeden Fall mögen, was ich denke, dass du auch gesehen hast. Doch, ich glaube schon. Haben wir nicht so darüber geredet? Ich weiß nicht mehr. Mein Platz 8 ist Die Verräter, Gerda verkackt, Helge sieht es und Massimo rutscht aus.
Ja, sehr gut.
Guck mal, was ich gefunden habe. Danke. Ganz komische Situation. Ich habe den Schutzschild gefunden.
Was denn?
Mir waren das zu viele Blicke auf mir.
Massimo!
Ich habe den Schild Helge gegeben, weil er in dem Moment vor mir stand und es gesehen hat. Und ich war irgendwie überfordert und ich dachte mir einfach, komm, nimm du das jetzt.
Massimo, der muss es gesehen.
Der Key-Moment in dieser Staffel, würde ich sagen. Alle diese hinteren Momente sind so, da habe ich nochmal reingeschaut. Nee, ich find's nach wie vor, das war kein Momenteindruck bei mir. Ich find's jetzt noch genauso lustig. Ja. Weil, wie gesagt, einerseits kommt dazu, dass es wirklich der Key-Moment der Staffel ist. Der hat dafür gesorgt, dass früh in der Staffel eine Verräterin rausgeht, dafür eine andere neu dazukommt. Jessie dann wird nachnominiert. Aber es ist auch in dem Moment natürlich so super witzig, weil man sich das, ich kann es mir immer noch nicht ganz erklären, wie das passiert ist. Also es war ja ein Spiel, wo eine gewisse Anzahl von Menschen oben in einem Kirchturm sind und da irgendwie an der Glocke läuten und dann so Melodien machen und eine andere Gruppe ist unten. Das heißt, es ist eine übersichtliche Anzahl an Leuten, die unten ist. Und zu denen gehören auch die drei. Also zu denen gehören Gerda, Helge und Massimo. Gerda ist, wie gesagt, Verräterin. Niemand weiß es. Aber Gerda findet dann diesen Schild und macht so eine kleine Schatztruhe auf. Helge steht neben ihr, sieht, dass sie da was, dass sie das aufmacht. Er sieht ja noch nicht direkt, dass sie da auch den Schild findet. Aber Gerda ist so verwirrt in dem Moment, weiß nicht, wie sie mit dieser Rolle gerade umgehen soll, dass sie den Schild findet, zeigt es Helge. Helge steckt sich den Schild daraufhin ein, sagt, ja gut, dann nehme ich den jetzt, wenn du mir den schon gibst. Daraufhin kommt Massimo angerannt und wie gesagt, es sind jetzt nicht 100 Leute, sondern es sind ungefähr so 5, 6 oder so in dem Raum oder um den Raum herum. Massimo kommt auf die beiden zugesprintet, sagt so, was ist los? Und dann sagen die so, ja, nix, so nach dem Motto. Und Massimo wird von irgendjemandem gerufen, rennt wieder raus und rutscht aus. So, und ich glaube, und das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, dass dieses Ausrutschen alle so verwirrt hat, dass niemand mehr zusammenrechnen konnte, dass zwei Menschen von den 6 gerade da diesen Moment hatten, wo offensichtlich irgendwas schiefgegangen ist. So. Massimo hat diese Information dann auch noch zurückgehalten, was auch überhaupt gar keinen Sinn gemacht hat. Und Helge hat daraus ein Geheimnis gemacht. Also er wusste auch nicht so richtig, was er damit machen soll. Also soll er das jetzt sagen? Weil irgendwie macht es ja Gerda übelst verdächtig. Keine Ahnung, er hat sich auch nicht so richtig wohl gefühlt in der Rolle, was ihn dann wiederum verdächtig gemacht hat. Weil man dachte, warum sagst du das denn jetzt nicht? Ist doch nichts dabei. Also du hast doch den Schild gefunden. Das ist ja das Ziel von jedem Loyalen, ne? Weil wir wollten ja überleben.
Ja.
So, und dann war das so ultra verwirrt. Man hat gemerkt einfach, dass die beiden auch, also die waren wahrscheinlich richtig besetzt, weil sie genau für so einen Moment gesorgt haben, aber das war, also Gerda war auf jeden Fall keine gute Verräterin und Helge war auch ein bisschen lost irgendwie in diesem Game.
Ja, ich liebe solche Momente auch bei Verräter, weil die eben auch immer dann dazu führen, dass so Diskussionen mega viel Zeit wegnehmen, indem man eigentlich über was ganz anderes reden könnte und dann sitzen da alle ewig am Tisch und Helge versucht sogar noch so den klar zu machen, es hat gerade gar keinen Sinn, dass wir darüber irgendwie eine halbe Stunde reden und die anderen werden sich irgendwie darüber freuen, dass wir hier gleich vielleicht eine falsche Entscheidung treffen. Ja, ich liebe das.
Das zu meinem Platz 8, was ist denn dein Platz 8?
Ja, also mein Platz 8 ist ein klassisches Format. War es dieses Jahr ein bisschen, es war nicht der Renner, sagen wir es mal so. Aber ich dachte, das hat mich dann doch ganz ein kleines bisschen berührt. Und deswegen ist Platz 8, Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Heinz Hönig muss das Camp verlassen.
Oh, okay.
Hello.
Hello, hello.
Und um auf Nummer sicher zu gehen, haben wir entschieden, ihn aus dem Camp zu nehmen.
Du wirst uns fehlen.
Ihr mir auch. Oh Mensch.
Hey, du kommst zu den Kindern.
Ah, ich bin ja immer so weich.
Ich habe es mit reingenommen, weil ich habe so zurückgedacht an die Staffel, die, also, ja, weiß ich nicht, normalerweise ist Ibis eigentlich immer dabei in diesen Listen, aber ich habe mir echt schwer getan, da irgendwas rauszufinden. Und das war wirklich so das Erste, was mir mit eingefallen ist, weil eben Heinz Hönig am Ende doch recht überraschend war und auch ein bisschen rausgestochen ist bei den Stories und Leuten, die da so drin waren. Und vieles hat sich ja eben auch wiederholt dieses Jahr mit Kim und Mike und Layla. Und ja, die anderen Sachen waren jetzt auch, es gab so einzelne lustige Sachen, aber am Ende hing man auch ein bisschen dann an Heinz, der sehr grummelig war am Anfang und dann irgendwann hat er sich ja ein bisschen mehr geöffnet. Er lag nur rum, er konnte nichts tun und ja, irgendwann war er irgendwie doch so ein Teil des Camps und hat sich auch mit Fabio angefreundet. Fabio war auch so ein Liebling in diesem Jahr. Man dachte sich schon so, es ist irgendwie krass, dass der immer noch dabei ist, weil gesundheitlich sah das alles nicht so fresh aus. Und im Nachhinein hat man ja dann auch gesehen, dass ja es auf keinen Fall alles gesundheitlich tipptopp war. Und er musste dann eben, ich glaube an Tag, ich weiß gar nicht mehr, Tag 12 sogar oder Tag 10.
Spät,
also es war auf jeden Fall länger als gedacht. Und ja, er musste dann eben von Dr. Bob aus dem Rennen genommen werden und ich fand es irgendwie süß, wie darauf alle reagiert haben und er hat dann auch noch so eine selbstgebastelte Dschungelkrone bekommen.
Was geht's los?
Wir haben noch was ganz Besonderes für dich.
Oh mein Gott.
Weil du uns allen sehr ans Herz gewachsen bist.
Man dachte so, oh, der ist aber krummelig, aber der hat immer mehr so süße, weiche Seiten gezeigt.
Wenn ich einen Menschen falsch eingeschätzt habe, dann war es er.
Aber einen Schrei machen wir noch eins.
Das war ja vor allem so ein krasser Turn, weil Heinz ja so ein bisschen als Bösewicht eingeführt
genau.
wurde.
Ja.
Er war quasi auf diesem Boot, ne? Und dann war der in der Gruppe, in der Kim Virginia auch war. Und dann war das erst so ein, was machst denn du hier so nach dem Motto?
Ja.
Wer bist denn du? Und dann haben sie so einen Satz immer wieder ihm so reingeschnitten, wo er so böse rüberkommt. Und danach, klar, hat er sich auch so ein bisschen so, mach ich nicht und hier kein Bock drauf und so. Aber dann hat er ewig lang nichts gemacht und konnte auch nichts machen. So. Und dann weiß ich noch, wie wir in den Livestreams auch immer über natürlich die Möglichkeit der Dschungelkrone gesprochen haben und dass irgendwann dann der Case für ihn irgendwann aufkam. So, ja. Also könnte das nicht auch klappen, weil der irgendwann so lieb wurde oder so relatable wurde und Fabio ja. und er dann auch so gut funktioniert haben, dass man dann irgendwann dachte, ja, irgendwie könnte das auch funktionieren. Hat es dann nicht, ne? Können wir auch nicht testen jetzt, weil er dann frühzeitig raus musste, relativ spät, aber vielleicht hätte es dann doch vielleicht sogar gereicht, ne? Kann man nicht wissen.
Mhm.
Also, das war dein Platz 8. Dann gehen wir jetzt zu Platz 7. Ja, Platz 7 ist bei mir ein Format, das man bei mir nicht erwarten würde. Ich bin mir sicher, dass du nichts aus dem Format hast. Also du hattest in der Vergangenheit mal was. Ich weiß noch, wie ich da lange gesucht habe nach diesem Moment, ja. den du mal hattest. Denn ich habe was aus Let's Dance.
Oh, nein, Dennis, nein. Ja. Das kann nicht sein. Ich drehe durch.
Wie gesagt, ich schreibe am Anfang des Jahres, erstes Halbjahr, immer so ein bisschen in dieses laufende Dokument bei mir rein, welche Momente mir hängen bleiben. Und der ist aus dieser Ursprungsliste drin. Und der hat es bei mir jetzt weiter geschafft, weil ich mich noch so dran erinnern kann. Weil ich habe mir das Video, als RTL es bei TikTok hochgeladen hat, auch abgespeichert. Mhm. Und ich schaue mir das immer wieder an. Es ist nämlich Detlef die Soest in Show 2, der zu Sexbomb tanzt.
Und Ekaterina Leonova.
tanzen den Cha-Cha-Cha zu Sex Bomb. Let's Dance.
Ich konnte nicht anders. Es ist einfach komplett lustig, dieser Auftritt. Also ich mag das Lied, ich mag alles von Tom Jones, weil es mich immer wieder in die Stimmung von Big Performance zurückholt von damals, als damals Uwe Ochsenknecht nämlich wochenlang den Tom Jones gegeben hat.
Oh mein Gott, stimmt.
Detlef Dieso ist ja sowieso einer der Favoriten dieses Podcasts immer schon gewesen. Freunde des Podcasts, würde ich fast schon sagen. Aber ich wollte eh nur die Detlef Dieso-Tänze sehen. Und das habe ich am Anfang auch durchgezogen. Da habe ich mir jeden einzelnen Tanz von Detlef Dieso angeschaut. Und dieser Tanz zu Sexbomb gleich in Folge 2, der war für mich genau das, was ich sehen wollte. Nämlich die alten Memories von dem ESC nochmal aufleben lassen. Eine überbordende Performance zu einem geilen Song. Genau das wollte ich sehen und das habe ich bekommen. Deswegen ist das bei mir auf Platz 7.
Ja, das, also ich liebe alles daran. Damit hätte ich niemals gerechnet, dass du das nimmst. Ich habe nämlich selber auch so überlegt, weil, ne, du hast ja eben schon gesagt, ich hatte auch Let's Dance schon dabei mit Joachim Lambis Sturz. Aber genau, ja, von diesem Jahr, es war mir jetzt nicht so ein Moment irgendwie in Erinnerung, auch wenn ich die Staffel auch wieder gut fand. Und Detlef war auch mit immer einer meiner Favoriten, weil der einfach auch so lustige Gesichtsausdrücke macht und einen so mitnimmt und sich auch immer so gefreut hat. Also absolut verdient, auf jeden Fall.
Ja, und sehr viel geschwitzt hat, muss man sagen. Aber
ja, absolut, ja, total.
Also auf jeden Fall der nasseste Kandidat auf dieser Liste. Jetzt dein Platz 7.
Also mein Platz 7 ist eins meiner Lieblingsformate dieses Jahr mal wieder gewesen. Und zwar Kampf der Reality Stars. Und zwar speziell das Spiel Strandhaus Rampenbau. In dem Spiel, falls du dich erinnerst, haben Maurice, Cecilia und Silva, da ist er wieder, haben zusammen in einem
bada boom,
Team
bada boom,
gespielt.
Bada bang.
Bada bing, bada bong. Come on, shake up, balalalala. Und die mussten wieder am Telefon verbunden miteinander ein Haus mit so überdimensionalen Lego-Steinen quasi bauen.
Was denn so, Maurice?
Erklär ihm bitte einmal, wie ein Rechteck funktioniert. Ein Rechteck funktioniert mit
ich
zwei
weiß
langen...
Ich weiß nicht, wie ein Rechteck funktioniert, das musst du mir erklären.
Das ist so lustig, vor allem, weil Maurice und Cecilia ja gar nicht miteinander kommunizieren können. Und einer den anderen eigentlich nur anschreit. Und das Lustigste an der ganzen Konstellation ist ja eigentlich, dass die Produktion Silva nicht in die Position gesteckt hat, wo man reden muss. Weil, keine Ahnung, ob sie keinen Bock hatten oder ob sie einfach mal was anderes von ihm sehen wollten. Und Silva ist einfach die meiste Zeit eigentlich still und verwirrt oder kriegt einen Lachanfall und weint dann irgendwann, weil das alles so albern findet. Und ja, also es funktioniert eigentlich gar nichts und kommt dann irgendwann zu dem Punkt, an dem Maurice mehrmals hintereinander ins Telefon schreit, du gehst jetzt die Treppe hoch, dann gehst du die Treppe runter.
Himmel, hilf ihnen.
Okay, geh die Treppe runter. Okay, jetzt soll wieder
schnell
hoch. Jetzt
geh noch die Treppe
wieder rauf. Er ist wieder draußen.
Und geht dann so mit seinen Fingern an dieser Plattform quasi, auf der sie dieses Haus bauen müssen, geht er dann so mit seinen Fingern hoch und sagt dann so, okay, ich gehe jetzt hier hoch und dann gehe ich wieder runter und dann weiß ich es auch nicht mehr. Das ist einfach so, so witzig und Cecilia ist auch mal sowieso meine absolute Lieblingskandidatin in dieser Staffel und schreit dann auch, aber alle müssen auch so lachen darüber, weil sie halt wissen, es wird nichts werden. Also es ist eigentlich doomed from the beginning, aber sie ziehen es bis zum Schluss durch und ja, lachen einfach nur dann.
Der Nachfolgemoment zu dem, was ich letztes Jahr hatte, da hatten wir Daisy D,
genau.
Manny Ludolf Manny und Matthias Mangiapane.
Genau, und in dem Moment ist es ja auch noch so ein, wie so ein Easter Egg, zitiert Maurice ja sogar auch Manny und sagt dann so, der nächste Stein ist Pink, nee,
Lila,
ja, Lila, gelb und muss dann auch schon so lachen. Und das liebe ich einfach an KDRS, dass auch die Kandidaten, die da selber mitmachen, so Fan von dem Format sind, dass die halt die anderen Staffeln auch gesehen haben und das dann da so mit einbringen können.
Ja, KDRS ist übelst Meta. Ja. Und es wird jedes Jahr noch mehr Meta, weil das Format ja selbst mittlerweile so groß ist, dass es eigentlich Thema sein, also ist in diesem Format, weil es geht ja um andere Reality-Shows auch ganz viel und das ist ja so verwirrend. Ich werde nur noch mal gleich über deine eine Äußerung, dass Cecilia deine absolute Lieblingskandidatin der Staffel war, über das werde ich gleich nochmal diskutieren in einem anderen Moment, aber vielleicht siehst du das ja ähnlich. Zuerst gehen wir zu Platz 6. Platz 6, da könnte ich mir vorstellen, werden wir uns doppeln. Könnte ich mir vorstellen, weiß ich aber nicht. Denn ich gehe ins Sommerhaus der Stars. Und das Sommerhaus der Stars ist natürlich für diese Liste eigentlich immer, also das muss irgendwo vorkommen. Es geht schon mit dem Teufel zu, wenn das nirgendwo vorkommt. Ja, und für mich ist der Moment, den ich hier in meine Top 10 packe, folgender. Theresia nominiert.
Ein bleiches Gesicht. Eine weiße Wand. Was sagt das schon aus über einen Menschen?
Also für mich ist mittlerweile so nicht entscheidend, aber zumindest ein gutes Anzeichen für einen guten Moment ist einfach die Art und Weise, wie TikTok damit umgeht. Weil wenn ein Moment zum TikTok-Sound wird und der sich so krass verbreitet dadurch, wie jetzt ein Fuß klemmt. Letztes Jahr habe ich ein bisschen bereut, dass wir den nicht auf der Liste hatten, weil der sich mittlerweile immer noch hält, ne? Ja. Maurice, mein Fuß klemmt. Aber jetzt hier in diesem Jahr ist es für mich der Moment, der aus dem Sommerhaus hängen bleibt, ist, also wir hatten Streits, wir hatten wahnwitzige Diskussionen, wie immer. Wir hatten Fastauszüge, wir hatten hier irgendwie, hast du mich Mädchen genannt und diese ganzen Sachen. Aber für mich ist es dieser Moment, weil er so verdammt lustig ist, weil er so absurd ist, weil es die Steigerung aus einer wochenlangen Konfrontation ist natürlich. Ne, weil wir haben folgende Situation. Umut und Emma sind aus mysteriösen Gründen immer noch nicht ausgeschieden. Ja, Theresia und ihr Stefan haben immer wieder mit ihnen angeeckt. Ja, jetzt ist der Moment da, wo es ja kein Safety-Schutz für Umut und Emma gibt. Es gibt nichts, was sie noch schützen könnte. Es gibt kein unbeliebteres Paar, es gibt kein stärkeres Paar mehr. Deshalb ist es jetzt soweit. Theresia geht nach vorne und trägt ihre Nominierung vor. Und das hat sich ja in dieser Staffel auch aufgebaut, dass jeder, der da vorne jetzt seine Nominierung bekannt gibt, jeder noch mehr draus machen muss. Es gibt keinen einen, der nicht irgendwie ein Prop mitnimmt oder irgendwas aus der Tasche nochmal zieht oder irgendwie einen super cringe Spruch vorbereitet. Und ich weiß nicht, was in Theresia gefahren ist in dem Moment, weil die dreht ja schon in jedem O-Ton völlig durch. Sie ist manchmal komplett am Ende. Dann gibt's Stefan an ihrer Seite, der auch seit dem Spruch von Raffi immer mehr durchdreht. Und ja, jetzt weiß ich auch nicht, was die da. Also ich nehme mal an, dass es natürlich auch die Steigerung ist von dem, was ich auch seit Wochen zwischen Umut und Emma und Stefan und Theresia hochschaukelt, nämlich so dieses Bildungsbürgergehabe. Ne, dass sie immer sagen, das ist nicht unsere Bildungsschicht, mit der wir, da haben wir sonst nichts damit zu tun. Weil sie geht in so eine komische Theaterperformance jetzt hier rein.
Ja, das muss man verstehen.
Du willst nichts als die nackte Wahrheit aussprechen, wir haben es verstanden, kannst du fortfahren.
Du hast gar nichts verstanden.
Deine Show,
du wolltest, dass man dich aussprechen lässt.
Hat ja
also, lass mich aussprechen. Du fühlst dich von einem Satz schon getriggert?
Ihr habt uns sicher sprechen
interessant. Also. Interessant.
Interessant. Dann machen wir weiter, du Butter.
Genau, die Optik. Ein Clown! Ha, ha, ha! Guck dich an! Rot wie eine Tomate du bist! Dass du überhaupt einen Ton rausbekommst! In deiner Gossensprache!
Und das ist so eine ganz komische Theater, siebte Klasse Performance von Theresia Fischer aus der 7a, die was ganz Großes draus machen will, aber sich natürlich völlig zum Affen macht. Und das sind immer die besten Momente im Sommerhaus. Und deswegen ist Theresia nominiert mein Platz 6.
Ja, vollkommen zu Recht. Also die hat alles gegeben. Dieses Jahr generell. Also Theresia war ja überall. Also mein Platz 6 ist ein Format, was ich jedes Jahr mit sehr viel Leidenschaft verfolge. Aber wo immer unklar ist, ob es das in diese Liste schaffen wird. Aus, ich sag mal, Produktionsgründen. Und zwar ist es Promi BB mit dem Moment Jochen Horst nominiert Sarah.
Ihr dürft sie einem oder einer von euch beiden umhängen oder aber einem der anderen, Matze, Sarah und Cecilia.
Es war eine Staffel, die mir überraschenderweise sehr viel Freude bereitet hat und in der endlich mal wieder Leute waren, mit denen ich niemals gerechnet hätte, weil ich sie teilweise auch nicht kannte. Und dann so dachte, okay, wer ist Bea, wer ist Jochen, keine Ahnung. Und dann ging es aber los und es sind ein paar Tage vergangen und ich habe gemerkt, okay, das könnte ein bisschen crazy werden da drin, weil da sind merkwürdige Leute, die sich aber mal ein bisschen abheben von dem, was wir sonst so gesehen haben in den letzten Jahren. Und da hat auf jeden Fall Jochen auch dazu gehört. Ich habe bis zum Schluss mit ihm mitgefiebert. Ich habe abgestimmt für Jochen. Also es lag nicht an mir, dass er nicht gewonnen hat. Speziell den Moment, dass Jochen mit Verena in einem Spiel verloren hat. Und dann mussten sie ins Sprechzimmer und haben eine Medaille bekommen, auf der nominiert stand. Entweder sie nehmen die Medaille selber an und nominieren sich oder sie suchen sich einen der übrig gebliebenen Kandidaten aus. Ja, und dann hat Jochen sich die Medaille eigentlich schon selbst umgehangen. Und als Big Brother dann aber meinte, ihr habt die Wahl, nehmt sie entweder selbst einer von euch beiden oder gebt sie ab an jemand anderen, hat er sie so schnell wieder abgenommen. Nur kurz geguckt, ist Verena angeguckt und hat dann in die Kamera gesagt,
du bist ein Schwein.
Wir nehmen Sarah.
Weil der Jochen ist der Teufel, der ist so, du bist so skrupellos.
I know, ich weiß.
Wir wählen Sarah. In einem so geilen Theaterton. Und ja, das Beste war natürlich auch, dass die anderen im Wohnbereich alles gesehen haben und irgendwie super erschrocken waren oder zumindest so getan haben. Ich weiß nicht genau. Alle waren auch noch in diesem, ja, wir sind halt so eine gut zusammengewachsene Gruppe und ach, es ist schon krass. Und na ja, also es ist zwar ein Spiel, aber es ist schon, tut schon weh. Und alle waren total erschrocken darüber, dass Jochen irgendwie doch nicht so ein stiller, älterer Herr ist, sondern dass er auch ein bisschen Bock hat, taktisch zu spielen. Und ja, das hat mich einfach begeistert. Ich dachte so, endlich versucht mal jemand ein bisschen irgendwie nicht ständig dran zu denken, ob sich jemand angegriffen fühlt oder verletzt wird, weil es ist halt, ne, du musst halt spielen, wenn du da länger durchhalten willst. Und ja, er hat es einfach mit seiner Taktik bis zum zweiten Platz geschafft.
Ich glaube, dass das die ZuschauerInnen honoriert haben, irgendwie, dass er sich da so auf das Spiel eingelassen hat. Bei Join werden ja dann immer so diese Vorstellungsclips hochgeladen und ich weiß noch, wie ich mir die alle angeschaut habe damals, weil ich irgendwie nichts anderes zu tun hatte, keine Ahnung. Oder weil ich das irgendwie in dieser Live-PK irgendwie dann angeschaut habe, keine Ahnung. Aber da hatte er schon gesagt, dass er super Bock hat auf das Spiel und halt auch sehr taktisch daran gehen will. Da habe ich schon gesagt, ja, das könnte interessant werden. Und das hat er auch genauso gemacht und wie du schon sagst, das ist natürlich das, was man sich wünscht, dass da nicht einer aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen dann, ja, dir geht's bestimmt zu Hause viel besser und bla bla bla, sondern einfach mal, ja, ich habe keine Verbindung zu dir, deswegen, und ich will da vorne, deswegen Sarah. Hat man die überhaupt Sarah ausgesprochen oder?
Nee, heißt das, war ja auch oft ja, Diskussion, was ich so lustig fand.
Das war für mich das Witzigste dabei.
Genau, dass er sie immer so genannt hat und die meinten dann so, ja, du sagst auch, du nennst die immer falsch und er meinte dann so, hä, warum, wie heißt sie denn? Wie so Nasara und er so, ja, es war dasselbe, hä?
Aber er hat auch ganz oft so Englisch gesprochen, generell.
Ja, ja, genau, weil sein Sohn in London wohnt und dadurch ist er dann, denke ich mal, auch oft da, I guess. Und die reden dann halt, also ich glaube, der Sohn spricht halt die meiste Zeit auf Englisch. Und das war aber auch, das hat alles so zu diesem Charakter beigetragen, der natürlich so ein bisschen dramatisch auch war, aber trotzdem sympathisch. Und der dann auch gerade mit Mimi, die ja auch eine super Kandidatin war. Und immer, wenn die miteinander geredet haben, ich konnte nicht weggucken. Also ich habe da so am Livestream geklebt, weil das einfach so nuts war, was die da teilweise erzählt haben. Und dann halt auch immer, I know, yes, but... Und ich dachte immer so, was passiert da gerade? Ist das Hamlet? Was ist los?
Ja, überhaupt unsere beiden Plätze 6 sind natürlich die theatralischsten Plätze vielleicht ever in dieser Liste natürlich. Naja, muss man sagen. Also sehr gut, mal wieder ein Beweis dafür, dass man Reality-unerfahrene KandidatInnen in solche Formate mit reinholen muss. Also
bitte, bitte.
Ja, das war Platz 6. Das heißt, wir kommen jetzt zu Platz 5. Und Platz 5 ist bei mir ein Format, das du gerade genannt hast. Und zwar der Kampf der Reality-Stars. Und ich würde argumentieren, dass es mal wieder eine Kultkandidatin gab, die leider viel zu früh gegangen ist, wie wir es eigentlich immer haben. Dass RTL 2 so eine Person ausgräbt, die man schon völlig vergessen hat, weil die mal irgendwie bei TAF irgendwie so eine Nebenrolle hatte als Produkttesterin oder irgendwie sowas. Und immer mal wieder so als sogenanntes It-Girl aufgetaucht ist. Jetzt war es wieder jemand in dem Spektrum, und zwar Valencia war dabei.
Die habe ich da auch auf Platz 5.
Aber ist es derselbe Moment? Weil mein Moment ist, Valencia trägt Maske.
Ja, meine auch.
Wer geht jetzt mit mir auf Toilette?
Wie lange dauert das denn?
Abschminken nicht lange. Ich muss mich.
Ist das was mal das Ding da unten?
Das ziehe ich nach dem Abschminken auch, dass ich nicht ungeschminkt gefilmt werde.
Ehrlich?
Ja, klar. Ehrlich? Du bist scheuert. In meinem Alter zeige ich mich doch nicht mehr ungeschminkt. Ich möchte hier einen Mann kennenlernen. Und hier ist keiner, den ich kennenlernen kann und keiner, der auf mich steht. Also muss ich die Zuschauer dafür missbrauchen.
Oh mein Gott, das gab's ja noch nie.
Ich glaube, das gab's wirklich noch nie. Wir hatten bisher noch überhaupt gar keine Doppelung und jetzt direkt am selben Platz. Krass. Ja, Valencia trägt Maske. Also das war ein ikonischer Moment, direkt Folge 1, Folge 2 oder sowas im Dreh.
Genau, ja. Also es war der erste Abend direkt, deswegen Folge 1. Sie muss dann eben für die Zuschauer zu Hause, muss sie eben weiterhin den glamourösen Reality-Star spielen. Und das will ja keiner sehen, dass sie da ungeschminkt irgendwie rumläuft. Und deswegen muss sie die Fassade wahren und setzt sich dann lieber die Maske auf.
Also wie so eine Gesichtsmaske im Prinzip.
Ja, genau. Also die man auch dann so hinten mit so einem Klett zumacht.
Ja, also jetzt keine, wo irgendein Gesicht drauf gemalt ist oder so, sondern einfach so eine ganz neutrale, die man jetzt aber auch so aus dem Gruselshop irgendwie bekommen könnte. Ja. Also wenn man jetzt so Mörder wäre, dann wäre das so eine beliebte Maske, glaube ich, die man auch wählen würde. Und das hat halt so Spaß gemacht in dem Moment, weil das natürlich von ihr ein völlig irrer Grund ist. Also wen juckt denn Valencia? Also ich habe sie überhaupt nicht gesehen. Ich hätte gar kein Gesicht vor Augen. Und dann ist ihre Argumentation quasi, sie will, dass sie ja alle in diesem Gesicht irgendwie im Kopf behalten und nicht irgendwie ein anderes. Ja, also ich wäre froh, also sie an ihrer Stelle wäre ich froh, wenn ich überhaupt irgendeine Recognition für mein Gesicht hätte. Also das war schon mal witzig. Und dann eben auch, wie das aussah und wie das dann vor allem auch inszeniert wurde. Weil da gab es wirklich Momente, wo man dachte, weil in dieser ich glaube, es ist so eine Nachtsichtkamera dann, die sie da auch haben. Weil da wirkt das Ganze dann einfach straight out of a Horror-Movie.
Das ist ja wie bei Hannibal Lecter.
Es ist so schlimm, Valencia.
Ja. Es ist natürlich auch Zeit für eine neue Perücke.
Klar. Die reißt es wieder raus.
Was ist mit dir passiert? Scheiße, die Valencia hat diese Maske, das ist so mit dieser Horrorfilme, mit dieser Brille, noch diese runde Brille, richtig Horrorfilm.
Und dann, als sie dann schlafen gegangen sind, gibt es ja dann auch noch den Moment mit Theresia, wo sie dann sich einfach auch noch so rüberbeugt ohne ihre Maske und Theresia mega schreit. Und dann liegt sie da so mega zufrieden und lacht noch so in sich rein, so weil sie es auch lustig fand.
Ja, wir haben es geliebt. Deswegen unser gemeinsamer 5. Platz. Sehr schön. Dann gehen wir zu Platz 4. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir den auch noch doppelt haben. Weil ich gehe jetzt zu den, auch ins Dschungelcamp, aber nicht in die Normalo-Staffel, sondern gehe zu den Dschungellegenden. Mhm. Also ich bin jetzt da, Showdown der Dschungellegenden und gehe zu einem Moment, den man, glaube ich, erwartet, auf der Liste, der aber vorkommen muss. Es ist der Bindenstreit.
Okay, dann muss ich aber ganz kurz, Entschuldigung, dann habe ich eine Frage an dich, Kader. Du bist vorhin aus der Toilette rausgekommen und hast in Toilettenpapier was eingebunden. Was war das?
Meine Binde war das. Beobachtest du mich, wie ich pinkeln gehe?
Nein, das war ein Zufall. Ich komme runter und sehe, wie du
danach haben wir das besprochen. Machst.
sie hat mich bloßgestellt. Als, jemand, die was, ne? Papier geklaut hat.
Ein Streit zwischen Kader Loth und Julia Siegel. Also das gibt, glaube ich, keine Welt, in der nicht hier drin landet. Ich habe ja, während wir darüber gesprochen haben im Sommer, gesagt, also entweder habe ich das völlig verquer irgendwie immer so gesehen, dass ich da Julia viel zu sehr in Schutz genommen habe, aber ich, keine Ahnung, ich war immer sehr stark auf Julias Seite und habe manchmal das Gefühl gehabt, das geht ein bisschen zu weit. Aber dieser Streit war so witzig, weil er eben so absurd war und weil ich noch eine persönliche Geschichte damit habe, weil ich was völlig anderes erstmal akustisch verstanden habe, was es geht. Das habe ich damals in der Folge gar nicht gesagt, weil es mir auch ein bisschen peinlich war, dass ich das falsch verstanden hatte. Weil weil ich dachte die ganze Zeit, dass es nicht um eine Binde geht.
Ja.
Weil, ich weiß nicht, warum ich das falsch gehört habe, aber ich dachte nämlich die ganze Zeit, dass spekuliert wird, dass Kader nicht mit einer Binde gesichtet wurde, sondern mit einer Windel gesichtet wurde. So.
Nein.
Doch, weil dann, man hat die ganze Zeit das Bild gesehen, wie sie da irgendwas Weißes da rausträgt und so. Und dann dachte ich irgendwie, dass Julia gesagt hätte, ja, die Kader, die trägt eine Windel. So. Und dann dachte ich, weil das hat total Sinn ergeben. Auch minutenlang habe ich das gedacht, dass es um eine Windel geht, dass Kader Loth jetzt Windel trägt. Und das ist ja auch ein sensibles Thema, keine Ahnung, vielleicht ist sie inkontinent oder so, dachte ich, kein Plan. Das hat für mich minutenlang Sinn ergeben, bis dann irgendwann mal Binde dann irgendwann kam und ich es dann auch gecheckt habe. Aber das war erstmal so, wo ich dann nochmal zurückgespult habe und dann nochmal einfach komplett von neu, okay, du hast jetzt alles falsch verstanden, nochmal komplett neu, bitte.
Und wie soll ich darauf kommen, dass sie ihre Tage hat, wenn sie seit 3 Jahren in den Wechseljahren ist?
Das ist bei mir so. Ich muss mich dafür auch nicht entschuldigen oder rechtfertigen, Julia. Du gehst mir langsam richtig auf den Sack.
Mein Lieblingsmoment war immer, wenn Kader Julia auch beim vollen Namen genannt hat. Das finde ich so lustig, wenn das jemand in Rage macht und dann so der Moment, wie sie dann so kurz so innehält und dann so sagt, also es reicht mir jetzt langsam mit dir, Julia Siegel. So mega, alles so mega perfekt auch ausgesprochen, immer so Julia Siegel.
Ja, und dann Thorsten Legert immer wieder mit Julia Siegel parallel noch. Also, ja, also wunderschöner Moment, deswegen bei mir auf Platz 4. Was ist es bei dir?
Bei mir sind wir jetzt einmal nicht im Reality-TV, sondern wir gehen mal rüber zu Joko und Klaas 24 Stunden live, nämlich die Eröffnungszeremonie, könnte man sagen, bei der sie dann das Feuerwerk im Keller gezündet haben.
Ja, was ist Sache? Gleich knallt's, das ist Sache. Was kommt's? Oh, jetzt klingelt das schon wieder.
Es geht,
sag Thomas, es ist zu spät, die Lunte brennt. Es ist zu spät,
die Lunte brennt. Oh, oh. Oh. Oh, Alter! Ich will das nicht. Oh.
Ich muss das auf jeden Fall mit reinnehmen, weil das war auch einer der Momente, der mir am schnellsten eingefallen ist. Weil ich da einfach vorm Fernseher saß und mich so darauf gefreut habe, dass dieser Tag kommt, dieser Sonntag, bei dem man auch nicht wusste, was wird da so passieren, wie wird das gestartet, was haben die da für einen Plan, und es war einfach so lustig und unaufgeregt, aber auch so spontan. Ich finde sowieso vor allem Klaas in so spontanen Situationen am allerlustigsten, also es trifft einfach so krass meinen Humor. Und ja, ich fand es einfach mega witzig, wie sie dann da quasi vom Dach runtergegangen sind in den Keller, weil sie eben ein Feuerwerk zünden wollten, aber dann festgestellt haben, dass man das ein bisschen eher anmelden muss, wenn man das draußen macht. Und deswegen haben sie sich dann dazu entschieden, das im Keller stattfinden zu lassen. Dann hat Joko die ganze Zeit Firestarter abgespielt. Immer wenn Thomas Schmidt angerufen hat, dann auch mega laut. Und sie immer, wir hören dich nicht, sorry.
Thomas, wir können ihn nicht hören, die Musik ist zu laut.
Dann ist da noch die Schutzscheibe rausgeflogen und alle waren für so einen kurzen Moment so ein bisschen, ja, gut, wird schon nichts passiert sein, oder? Es hört doch bestimmt irgendwann auf zu brennen. Und danach sind sie dann auch noch ein bisschen durch Berlin gelaufen und haben im Späti noch ein paar Sachen eingekauft für so andere Leute, die sie da getroffen haben. Und ja, das hat mich einfach fröhlich gemacht. So dieser ganze Sonntag war einfach eine gute Idee.
Das war mein Problem, dass ich den ganzen Sonntag gerne halt nominiert hätte, aber das ist natürlich kein Moment, aber ich kann verstehen, warum du deinen hattest. Mein Problem an dem speziellen, den du hast, den habe ich nicht live gesehen, den habe ich nur im Nachhinein gesehen. Schade. Und deswegen hat der für mich nicht so eingeschlagen. Wenn ich einen genommen hätte von denen, dann hätte ich tatsächlich die eine Spielregel bei UNO.
Fand ich auch gut. Mit meiner einer.
Genau. Das mit Sido da im Olympiastadion. Ja. Das fand ich am besten, glaube ich, so im Rückblick. Und dann kam ja am Abend die Show, ne, diese Quizshow.
Genau, das fand ich auch gut.
Auch da hätte ich jetzt nicht so den einen Moment sagen können, deswegen ist das bei mir in den Honorable Mentions. Ja, dann kommen wir jetzt schon in die Top 3, oder was? Ja, die Top 3 Momente des Jahres, TV-technisch. Und hier kommt Platz 3. Mein Platz 3 ist ein Moment, wo ich mir sicher bin, dass du ihn nicht hast. Aber er war direkt zu Beginn des Jahres und hat sich da festgebissen bei mir und ist seitdem etwas, wo ich alle paar Wochen mal wieder reinschaue, weil ich so viel Spaß damit hatte. Und zwar hart, aber fair, Markus Babbel hat keinen Plan, habe ich ihn genannt.
Ja, das war klar.
Das mag mit Sicherheit eine Rolle gespielt haben, was mich viel mehr interessiert, weil ich kann die Frage nicht beantworten. Es sind ja 24 dafür gewesen, dass man Investoren reinholt. Aber in jedem Stadion passieren die Tennisbälle.
Hart, aber fair hatte zu Beginn des Jahres mal das Thema Fußball und Proteste im Fußball. Denn wenn wir uns erinnern, war am Anfang des Jahres mal kurz Proteststimmung in der Bundesliga, weil die Fans haben protestiert. Da wurde irgendwas entschieden, dass die DFL irgendwie Anteile verkauft und dadurch quasi mehr Geld einnehmen könnte, aber dadurch natürlich auch so ein bisschen Rechte verkauft und eventuell Einflussnahme von irgendwelchen Geldgebern hat und so. Auf jeden Fall haben es die Fans nicht gemocht und viele erinnern sich noch an die Tennisbälle auf den Fußballplätzen und ganz viele Spielabbrüche. Und dann hat Luis Klamroth und Hart aber fair das Thema eben mal so gecovert bei sich und da eben auch verschiedene Leute gehabt, wie zum Beispiel, ich glaube, Mia Güte war dabei, ich glaube auch jemand von Calcio Berlin und so, jüngere Menschen aus der Fußballbubble und eben auch die personifizierte Bubble, Markus Bubble nämlich, Ex-Fußballer, Ex-Trainer, ne, Bayern, Liverpool, glaube ich. Ich weiß auch nicht, was mit dem los war. Auf jeden Fall, er war völlig uninformiert über das ganze Thema. Er war so ein bisschen der Silver bei Promi Big Brother Late Night. So saß er in dieser sehr seriösen Politik-Talkshow und wollte so mitreden. Neben ihm saß auch Martin Kind. Martin Kind ist so ein bisschen das personifizierte Böse so für viele Fans im Fußball, weil der bei Hannover 96 da relativ viel Einfluss nimmt, immer als sehr reicher Mensch. Dann war Markus Babbel irgendwann dran, wurde irgendwas gefragt und sagte irgendwie sowas wie...
Also es sind ja 24 Vereine dabei, die ja dafür waren. Also haben sie ja scheinbar mit ihren Mitgliedern gesprochen, haben das Go bekommen. Okay, das sehen wir ein, das macht Sinn, das wollen wir. Warum ist es jetzt in jedem Stadion der Fall, dass die Tennisplätze auf den Platz fallen?
Und dann haben alle so gedacht, ja, also...
Ich wünschte, es wäre so gewesen, Herr Babbel. Ich wünschte, es hätten tatsächlich alle 36 Erst- und Zweitligisten vor der Abstimmung im Dezember mit ihren Mitgliedern gesprochen oder überhaupt hätten sprechen können. Es ist nicht stattgefunden.
Alle waren so ganz verwirrt in dem Moment, als er das gesagt hat. Und man dachte so, ja, also hast du jetzt nicht zugehört oder was genau ist jetzt gerade los gewesen? Und als ich jetzt zuletzt bei Instagram gefragt habe, was euch so an Momenten im Kopf geblieben ist, da hat zum Glück auch jemand gesagt, Markus Babbel bei Hart aber fair. Und ich fühle mich zumindest nicht ganz alleine mit der Meinung. Deswegen mein Platz 3, Bronze an Markus Babbel und Hart aber fair.
Ja, das ist irgendwie immer special, weil manchmal gehen so Bubbles wirklich an einem vorbei. Also ich habe das null durch dich mitbekommen. Aber ansonsten hätte ich das niemals irgendwie, ja, keine Ahnung, ich wusste auch vorher nicht, wer Markus Babbel ist. Ich habe keine Ahnung davon gehabt. Ich habe auch die Diskussion nicht richtig mitbekommen.
Wir gehen mal zu deinem Platz 3. Was hast du?
Mein Platz 3 ist aus dem Forsthaus Rampensau, aber nicht die Staffel, die gerade läuft, sondern die Anfang des Jahres lief, glaube ich.
Ja.
Und zwar ein Moment, den ich so merkwürdig. Also alles daran, ich war gebannt.
Oh Gott, ich weiß, was
vom
kommt.
Laptop. Ich war so verwirrt von dem, was da passiert. Und es gab zwei solche Momente. Und zwar war daran beteiligt Erkan von Erkan und Stefan, aka John ist sein echter Name. Und zwar der Moment, in dem John Cedric zum Weinen bringt.
Und wer unter die Menschenwürde geht, ist bei mir unten durch.
Digga, soll ich mal eins sagen, das Wort Menschenwürde.
Ja.
In diesem Zusammenhang. Ich weiß, du gibst dir immer Mühe,
ja, alles gut,
ganz klug und wichtig
ja
zu klingen.
Ja.
Manchmal schaffst du es, aber das Wort Menschenwürde da anzuwenden.
Ja.
Oder
okay, war
10 Jahren weiß es
nicht.
Das war zu viel.
Okay.
Das war dumm und unangebracht. Mhm.
Ja, okay.
Menschenwürde ist was ganz anderes.
Ja, okay.
Und dann geht das Ganze weiter. Cedric bittet ihn dann, ob sie bitte nochmal drüber reden können in dieser Sauna. Dann sitzen die da und es geht genauso unangenehm weiter, weil Cedric auf einmal wie so ein Schuljunge sich verhält, wie so ein wirklich ein 15-Jähriger, der so versucht, irgendwie seinen Vater so zu beruhigen irgendwie. Oder ich weiß nicht, es war ganz komisch. Ich dachte dann so, okay, was geht bei Cedric ab? Ist da gerade irgendwie eine alte Erfahrung getriggert worden oder so? Es war ganz komisch.
Ich weiß nicht, gefühlt so wie in so einem Papa halt, dass du es mir nicht so hart erklärst, sondern sagst, hey Cedric, guck mal, du hättest vielleicht in deinem Dings Menschenwürde, dass du weißt überhaupt, was das heißt, mir kurz erklärst und sagst, du hättest unter die Gürtellinie nehmen können. Dann hätte ich gesagt, du hast so vollkommen recht.
Na, so bin ich aber nicht.
Aber das war...
Ich bin kein Papa und ich nehme keine Gürtellinie.
Und er sagt ihm, ja eben, John, ja ich weiß, du bist älter. Du hast auch schon eine Menge mitgemacht und John geht gar nicht darauf ein, sondern sagt so, ob ich schon eine Menge mitgemacht habe und macht ihn wieder so mega klein und ja, es ist einfach alles ganz komisch und er erklärt ihm dann, Menschenwürde, das ist ein ganz wichtiges Wort und das ist unser in unserem Gesetzbuch und das ist hier der erste Artikel und das hat gar nichts damit zu tun und wie kannst du einem 18-jährigen Mädchen sowas vorwerfen, das ist der Amboss, den du auf sie senkst. Und Cedric sitzt nur da, okay, ja, ich hätte mich anders ausdrücken können, ja, Naja, irgendwann endet es dann damit, dass Cedric dann in der Küche sitzt. Und leider, es tut mir leid, aber ich finde das so lustig, wenn Cedric anfängt zu weinen, weil seine Stimme wird ganz, ganz hoch, wie die von Mickey Mouse. Und dann sitzt er da und sagt so,
kannst du mir doch auch normal sein, ich verstehe das, ich finde das dumm.
Ja, wieso hat er gebrüllt, oder was?
Nee, er hat schon frech gesagt.
Das hat mich in Weber Schmack in mir.
Aber ich hätte das niemals gedacht, dass irgendwie Erkan und Stefan da sowas auslösen und so komische Momente da reinbringen. Und man hat halt auch einfach gemerkt, dass John einfach nur so reagiert, weil er mega darauf abgefahren ist, dass Gina, Lisa und Elsa die so abgekultet haben und immer mit denen rumhängen und über jeden schlechten Witz so gelacht haben. Und die haben die jedes Mal in Schutz genommen. Und man dachte sich so, ja, ey, come on. So, ihr findet die halt irgendwie wahrscheinlich ein bisschen hot oder keine Ahnung, was das ist. Und nehmt das dann so als Entschuldigung, dass man, ja, so kann man ja nicht mit einem 18-jährigen Mädchen, sowas kann man doch nicht sagen. Und der weiß gar nicht, was Menschenwürde ist. Und ich dachte die ganze Zeit so, hä, eigentlich... Also ich fand schon, dass es gepasst hat in dem Moment, aber ja, John war anderer Meinung.
Er prallt dann auf Cedric, der wiederum eine ganz andere psychologische Nummer abzieht, weil er hat natürlich einen anderen Hintergrund. Er war immer so ein bisschen auch der Aggressive, vor allem auch gegen seine Freundin und der Über-Ehrgeizige vor allem. Und ja, man hat ja ganz klar gemerkt, dass er in dieser Staffel so das nicht sein wollte, sondern immer mit Anna, der immer so ganz liebevoll war und dann auch, also muss man das nur sagen, wenn da irgendwas falsch läuft und so, dann also immer so ganz achtsam und so. Aber manchmal sieht man eben, dass diese Fassade so zum Bröckeln beginnt. Und hier ist es so, dass er das so ganz unterwürfig gegenüber von John spielt. Und das hat so ganz, ganz absurd gewirkt, warum er sich da so klein macht, weil man hat ihn ja schon ganz anders erlebt. Und dann gibt es ja noch ich dachte am Anfang, du gehst vielleicht auch dahin. Da gibt es ja irgendwann diese Diskussion, diesen ganz kurzen Ausraster zwischen Cedric und Flocke war es, glaube ich. Als Cedric da an diese, als alle da um diesen Küchentisch sitzen, und es geht um irgendwas und Cedric aus dem Nichts brüllt er ihn völlig an und man und diese Augen und dieser Mund und wie das alles aussieht, ein bisschen wie Valencia mit der Maske, also so ganz gruselig. Da sieht man auch wieder, es ist alles völlig gespielt, was der Typ macht. Ja, und manchmal, manchmal bricht es aus ihm raus und dann ist wieder Ruhe. Ja, dann Bronze für Hart aber fair und für Forsthaus Rampensau. Wir haben beide nicht den anderen Forsthaus-Moment, den ich noch sehe. Den habe ich dann in meinen Honorable Mentions, kann ich schon mal sagen. Ja. Aber wir gehen erstmal zu Platz 2. Ja, und Platz 2 ist bei mir ein TV-Event, was wiederkam in diesem Jahr und über das wir auch gesprochen haben, glaube ich, oder? Ja, ich glaube schon. Also es musste hier rein, weil ich habe es dann verglichen zum ersten Mal und habe dann gesagt, ja, das war jetzt nicht so krass, aber dann auch hier wieder schaue ich rein, schaue in meine TikTok gespeicherten Videos und ich habe das halt wochenlang immer wieder geschaut. Es ist die Passion und zwar Judas Blue Ochsenknecht singt nie genug. Das war ja sowieso schon, also dieses Stunt-Casting mit Jimmy Blue als Judas. Ich meine, wir haben uns sehr darauf gefreut und dieser Moment, also ich meine, das war so ein bisschen, also mir ist nicht mehr so viel im Gedächtnis aus diesem zweiten Passions-Ding, aber das auf jeden Fall, das ist für mich definitiv an die erste Ausgabe rangekommen, weil, wie gesagt, diese Inszenierung mit dieser schwebenden Kamera, diese Kamerafahrt, die auf das Gebäude zufliegt und dann direkt vor Jimmy Blue, der da so cool mit seiner Lederjacke da als Judas an der Wand lehnt und dann beginnt er da zu singen und man denkt so, was ist es für ein Song? Und dann, ja, erkennt man ihn irgendwann und es ist natürlich nie genug, ich kriege nie genug vom Leben, ich kriege nie genug und so weiter. Es ist die Inszenierung, es ist der Blick in Jimmy Blues Gesicht, es ist die brüchige Stimme, die da durchscheint, es ist ja auch die Länge des Ganzen, es ist ja dann auch immer der komplette Song und nicht irgendwie nur,
zu lang.
Ja, es ist viel zu lang und ja es ist ein Gesamteindruck, der hängen bleibt und der war so Passion-Core, dass ich den einfach hier festhalten musste und deswegen Silbermedaille an Jimmy Blue beziehungsweise Judas Blue und die Passion.
Nächstes Jahr wieder ohne, ne?
Ja, genau. Dieses Jahr, also nächstes Jahr wieder ohne, haben sie schon angekündigt. Oder hat auch Anja Rützel sehr traurig aufgenommen. Ja,
genau, da habe ich es auch erfahren.
Gut, dann dein Platz 2.
Mein Platz 2 ist jetzt das Sommerhaus. Und zwar musste für Theresia, da musste jemand anders rein. Es tut mir leid, ich habe das sehr ernst genommen. Und ich habe beide Momente nacheinander angeguckt. Und dann dachte ich so, nee, Theresia, es tut mir leid, es ist sehr lustig. Aber es gibt einen, der hat das Ganze für mich nochmal getoppt an Theatralik. Und das ist kein geringerer als ihr Partner, Stefan. Und zwar seine dramatische Rede gegen Emma und Umut.
Ja, es geht ja schon ordentlich zur Sache hier, ne? Das meiste, was ich hören kann, sind Beleidigungen. Meine Partnerin, ein Clown? Ist das die Sprache, die man spricht? Im 21. Jahrhundert? Wer ist der größte Störenfried? Umut? Und Emma? Gloria hat schon recht. Ein toxisches Paar, so scheint es. Aber ob wir das so weiter tolerieren können und wollen, ich weiß nicht.
It's a first. Also, dass wir zweimal Nominierung haben beim Sommerhaus und dann auch noch im selben Paar wir uns bewegen. Aber er verdient. Ja.
Es ist einfach, dieser Mann, er gibt alles. Ich hätte es niemals gedacht, dass der genauso irre ist wie Theresia. Und man merkt ja dann auch, dass Theresia mittlerweile auch genauso spricht wie er. Also die hat ja eigentlich keinen Dialekt, aber sie hat jetzt einen, weil sie halt immer mit Stefan rumhängt. Und dann auftritt Stefan, er steht auf. Und man denkt erstmal, das ist jetzt hier so eine Ansprache vom Klassenlehrer. Jemand hat Scheiße gebaut und da müssen jetzt erstmal alle sich was anhören. Und alleine, wie es dann auch in die Richtung geht, von wegen, ja, meine Partnerin, ein Clown. Jedes Mal wieder das betont und wieder das sagt und wieder dann sich so nach, so seinen Kopf dabei so nach vorne will. Ich muss jedes Mal lachen. Und wie es dann auch zusammengeschnitten ist, mit Emma und Umut, die dann so im Interview sitzen und Emma sagt dann nur so, ja, was
labert der für eine Scheiße? Und ich spüre schon, er möchte gerne ein ganzer Mann sein. Er wird tief getroffen von seiner eigenen Partnerin.
Kennst du ja gut.
Und kurz später sind sie wieder Schatzi.
Warum bist du nicht so ehrlich?
Mein anderer Lieblingsmoment ist dann, wie Umut dann natürlich nicht die ganze Zeit ruhig da sitzen kann und wieder dazwischen geht. Und dann irgendwie sagt, ja, warum sagst du das nicht? Einfach mir ins Gesicht, du Lappen. Oder auf einmal auch zwischendurch zerschnitt zu Theresia. Ja, so sagt meine Frau, ein Clown. Und sie schneiden zu Theresia. Und Theresia sieht originally aus wie ein Clown. Es tut mir leid. So gut geschnitten. Und sie schreit dann so rein.
Geht die nicht ist für diesen das dummen Menschen ab.
Das ist unmoralisch.
Du hast studiert, du bist
mir
ein wahrer
Gesicht
Mann.
Lachen, mir ins Gesicht lachen, aber so unmoralisch sein.
Nein, ich lache nicht. Sagen.
Fahrt mal allen Gang zurück. Wir fahren dann runter, wenn wir wollen.
Wie man darauf kommt, das dann zu sagen, ist so geil, wenn man so bedenkt, dass dieser Mann halt irgendwie durch Theresia jetzt in diese Welt geschlittert ist und seine Praxis abgegeben hat, denke ich mal, keine Ahnung, oder sie existiert nicht mehr, ich weiß es nicht. Und jetzt da steht und am Ende sogar noch ein Gedicht extra umdichtet für dieses random Paar, was er niemals zuvor gesehen hat und wahrscheinlich auch nie wieder sehen wird.
Emma und Umut, oh, wie so trügerisch sind Umut und Emma. Mögen sie klagen, mögen sie scherzen, oft spielt ein Lächeln um ihre Züge. Ach, diese beiden, schon alles nur Lüge.
Ich habe gegoogelt, dieses Gedicht existiert und aus irgendeinem Grund kann er das auswendig und hat es umgeschrieben und ja, so umgedichtet, dass es auf Emma und Umut irgendwie zutrifft und dann hat er ihnen theatralisch diesen Button gegeben.
Der personifizierte Klassismus, der da quasi, also Endstufe davon. Du willst mit Worten, mit deiner Grammatik, mit deiner Artikulation klar machen, dass du schlauer bist als dein Gegenüber. Dann kommt genau das raus dabei. So. Er hat überhaupt gar keinen Sinn mehr, was du sagst. Es ist einfach nur beweisen, dass ich viel schlauer bin. Ich kenne das Gedicht, ich kann das Wort, ich kann das Wort, ich kenne mich im Grundgesetz aus, Artikel 5 und bla bla bla, diese ganzen Sachen. Ja. Das kann ich alles und du nicht. Du hast gerade nichts verstanden von dem, was ich gesagt habe. Und genau das war mein Punkt, den ich machen wollte.
Ich spreche extra kompliziert.
Ja, ja. Und das ist so, also das ist so das Ärmste, was man machen kann. Dass er das halt nicht checkt und dass Theresia dann auch noch applaudiert und das ist ein wahrer Mann und so. Das ist halt wirklich so, das ist halt genau das Sommerhaus. Es kann nur da passieren, sowas, dass Leute bis dahin geführt werden, dass sie sich so verkaufen, also dass sie sich so zu völligen Deppen machen. Das ist wieder mal passiert, ja.
Ein toxisches Paar, so scheint es. Das ist wirklich alles so wie der Erlkönig so vorgetragen. Ja.
Ha, okay, schön. Dann haben wir unsere beiden zweiten Plätze vergeben. Wir haben bisher erst eine Doppelung, das muss man mal ganz kurz sagen, oder?
Ja, krass.
Also, und da haben wir uns getroffen bei Platz 5. Also haben wir jetzt wir haben auf gar keinen Fall denselben ersten Platz, das kann ich dir jetzt schon mal sagen, weil ich glaube, dass du das Format nicht gesehen hast. Wir kommen nämlich jetzt zu Platz 1. Also du hast es bestimmt mitbekommen, weil genau das mein Argument ist, warum es Platz 1 sein muss. Es ist über alle Grenzen hinweg, über alle Social-Media-Plattformen hinweg glaube ich, durchgedrungen, dass da was sehr Spezielles passiert ist, was sehr Extremes passiert ist. Bei einem Format, was ursprünglich bei YouTube und jetzt mittlerweile bei Amazon und Freevee läuft, nämlich bei Seven vs. Wild.
Ah.
Seven vs. Wild, das Camp brennt. Das ist mein TV-Moment des Jahres.
Ja, hier ist gerade die Hölle los. Hier wird alles Feuer gefangen. Das Flugzeug hat an zu brennen. Das Dach ist riesig. Genau hier liegt der.
Ich meine, wenn das Camp abbrennt in einer TV-Produktion und das Ganze dann das Hauptthema der Staffel ist, wenn monatelang nichts anderes über dieses Format geredet wird, als diesen Streit auszutragen zwischen zwei vor allem, aber eigentlich zwischen einem und allen anderen, wo es genau um diesen Campbrand geht und wie der ausgelöst wurde und wer schuld ist und wer fast gestorben ist und wie Joey Kelly dann ausrastet und so. Das ist einfach, also da komme ich nicht drüber, das nicht als TV-Moment des Jahres zu nehmen, weil ich es krass fand. Es war im Trailer direkt drin. Es hat alle heiß gemacht im wahrsten Sinne des Wortes für diese Staffel. Und dann hat sich dieser Streit zwischen Stefan Hinkelmann, Stefan Waldmann, aka Survival Deutschland und Joe Vogel wochenlang über Folgen hinweg hochgeschaukelt. Und man wusste schon natürlich, ich meine, das Format ist ja dann ewig abgedreht schon. Man wusste schon dadurch, dass Joey Kelly, glaube ich, so eine Art Release-Party veranstaltet hat, da wurde Stefan nicht eingeladen, wusste schon, da ist irgendwas passiert, dann hat Stefan sich auch ewig nicht geäußert und ich kenne, also niemand oder viele, die jetzt nicht in der Survivor-Bubble sind, die kennen ja Stefan jetzt nicht oder kennen auch nicht Joe Vogel jetzt so im Detail. Ich wusste, dass es den gibt, aber habe jetzt noch nicht viel davon gesehen und dann lernt man das so kennen und dann merkt man immer wieder, Joe bringt, die dürfen natürlich auch nichts sagen davor, ne? Die dürfen jetzt nicht irgendwie online dann verraten, was es genau geht, aber so nach dem Motto, es ist etwas passiert, was das alles erklären wird, wartet nur ab und so und man denkt die ganze Zeit, was ist da passiert und man weiß aber natürlich schon im Trailer war irgendwas von einem brennenden Flugzeug, man weiß aber auch im Trailer kann man auch mal was so ein bisschen also aussehen lassen, als wäre da irgendwas Krasses passiert oder so. Es kann ja nicht wirklich sein, dass sie da das Flugzeug irgendwie abgefackelt haben und dass es wirklich eine Gefahr war. Vielleicht war das irgendwie so ein Gag oder so, keine Ahnung. So, und dann kommt es aber irgendwann dazu, dass Stefan eben so abseits der Gruppe ist. Und das ist ja die Gruppenstaffel bei Seven vs. Wild. Alle werden zusammen ausgesetzt. Selber sehr viel dafür tut, dass er ausgegrenzt wird. Die anderen aber natürlich ihn auch sehr stark ausgrenzen, weil Joe sich immer mehr als so der Chef der Gruppe heraufspielt und man lernt dann immer mehr, dass die beiden eine Vergangenheit haben und dass Stefan in der Vergangenheit immer wieder mit ihm aneinander gerasselt ist und dass da auf dem Flug von Frankfurt aus direkt irgendwelche Streitereien losgegangen sind. Es war wie so eine Dschungelcamp-Staffel quasi in dem Sinne. Dann wurde irgendwann klar, es scheint wirklich auf irgendeinen krassen Moment hinzulaufen und er wusste, dieses brennende Flugzeug kommt noch und dann gibt es irgendwann die Folge, wenn es da um diesen Brand geht und es gab eine Nachtwache und Stefan hatte die Idee, da irgendwie Holz in der Nähe des Feuers zu lagern und dann ist er anscheinend, und da gibt es verschiedene Versionen, ist er anscheinend eingeschlafen und so und dann hat dieses Feuer, was er da trocknen wollte, Feuer gefangen und daraufhin der komplette Flügel des Flugzeugs, mit dem sie ja in Anführungsstrichen abgestürzt sind und dann ja, nachts sind kurz mal alle oder viele wach geworden, das Feuer musste gelöscht werden, Aufregung, Joe mega sauer, macht ihm Vorwürfe und dann der nächste Morgen eben alle wachen auf, alle sind irgendwie so, ja, noch emotional von der Nacht. Stefan ist eher so, ja, ich habe das dann irgendwie gelöscht und also so schon, der weiß um die Schwere der ganzen Situation, aber irgendwie so ein bisschen zu entspannt dafür und auch das Wort Entschuldigung ist noch nicht gekommen und dann kommt Joey Kelly, der so irgendwie noch so halb im Schlaf liegt und so denkt so,
du bist erstmal ruhig.
Ich bin ja ruhig.
Was gestern passiert ist, hätte uns das fucking Leben gekostet.
Das stimmt.
Deswegen, du hältst jetzt erstmal die fucking Schnauze, sonst hast du mit mir ein Problem. Du machst hier aus dem Macker, ob nichts wäre. Du hältst einfach das Maul, weil du hast gestern hier Tonnen an Holz gebracht und das hat verursacht, dass wir uns hier alle verbrannt haben. Und wir reden später. Kein Wort mehr.
Also es ist wirklich eskaliert. Es hat wirklich gebrannt. Und deswegen war das für mich so extrem, dass ich es hier als TV-Moment des Jahres auszeichnen will, weil ja, es hat jetzt über, weiß ich, seit vier Monaten, gibt es dieses Gesprächsthema. Ja, wenn etwas so lange so heiß diskutiert wird, wie der Campbrand bei Seven vs. Wild, ja, dann kann ich es hier mit reinnehmen, glaube ich, als TV-Moment des Jahres.
Und vor allem, wenn Joey Kelly aus der Haut fährt, also ich weiß nicht, ich habe das jetzt noch nie irgendwo erlebt, dass der mal irgendwie lauter spricht oder irgendwie aufgeregt ist, weil das ist ja irgendwie alles immer mit derselben Emotion für den, egal was er macht, ob er nun da mit dem Bock irgendwo runterfährt oder ob er da in der Wildnis übernachtet.
Dann, dann gehen wir zu deinem Platz 1, dein TV-Moment des Jahres.
Ja, mein Platz 1 ist ein bisschen, also normalerweise habe ich da ja immer irgendwas, was sehr, sehr lustig war und nicht so kontrovers. Aber in diesem Jahr musste ich das mal ein bisschen anders machen. Nämlich ist mein Platz 1 Ibis Dschungellegenden. Und zwar David Ortega ist rechnungsfähig.
Oh Gott, ja.
Das finde ich zum Beispiel nicht. Das finde ich nicht echt. Das ist falsch, falsch, falsch. Das sind falsche Leute, aber richtig falsch. Sprecht mich überhaupt nicht mehr an, nur noch mit Ortega Renners, meine Mutter und mein Vater. Ihr seid so eine Schande.
Was? Was?
Sprecht mich einfach nicht mehr an, wirklich.
Wer ist eine Schande, ey?
Was für Leute? Mit was für Leute bin ich denn hier zusammen? Wirklich?
Dein Gesicht.
Diese Fassungslosigkeit. Es geht hier gerade um Frieden. Es geht um Frieden. Und ihr mobbt mich die ganze Zeit. Ja,
ja, also ich habe es mir nochmal angeguckt. Wir haben darüber diskutiert, auch im Podcast und vorher schon, und haben uns gefragt, muss es sein, David Ortega zu casten und da reinzunehmen, weil er eben in den letzten Jahren schon merkwürdige Momente geliefert hat. Und man weiß immer nicht so ganz, ist es irgendwie übertrieben von ihm? Ist es eine Show? Will er ein bisschen Aufmerksamkeit? Oder ist es einfach wirklich mittlerweile seine Personality? Man weiß es nicht so ganz. Und dann gibt's eben in der ersten Folge, die ja auch super lang ist und man denkt schon die ganze Zeit so, ja komm, was soll da jetzt noch passieren? Gibt es irgendwann den Moment nach der allerersten Essensprüfung, bei dem David sich irgendwie angegriffen fühlt oder hat auch das Gefühl, dass die anderen ihn überhaupt nicht würdigen und auch über ihn reden hinterm Rücken? Und weil er in der Essensprüfung kein Gehirn essen will, weil er eben vegan ist, sagt er dann so, ja, er hätte sich darüber gefreut, wenn jemand das ein bisschen wertgeschätzt hätte und gesagt hätte, ja, ach, hast du trotzdem gut gemacht und so. Und auf einmal laufen alle so zurück und er bleibt dann aber auch stehen und fängt dann an, so ein bisschen zusammenhangslos lauter zu werden und alle zu beschuldigen und sagt,
ich greife jeden an, ich sag meine Meinung. Darf ich das jetzt hier nicht hinter den Kulissen?
Jetzt mal ganz ehrlich.
Oh, weil die Kamera da ist, bist du nicht geübt, ne?
Ey, wenn du unzufrieden bist, dann geh.
Ja,
du, gehst du? Willst du gehen?
In dem Moment sind alle so verwirrt und jeder reagiert auch anders. Bei Davids Rant, also Mola zum Beispiel, lacht die ganze Zeit. Gigi ist auch so einfach verwirrt. Andere versuchen ihn dann noch so ein bisschen runterzubringen, dann fängt er auch an, darüber zu reden, ja, ob seine Eltern, was sie denn denken, ob seine Eltern das gerne sehen würden, wie er hier behandelt wird. Und ja, geht doch alle ab nach Dubai, sagt er dann auch noch. Thorsten Legert ist ja ein bisschen rabiat.
Ey, du bist ja unzurechnungsfähig.
Ballerino, ich bin zurechnungsfähig, danke schön. Ich schreibe Rechnungen, ja? Mach mal. Ja, da lacht der Mola und du auch. Ja, schöne Zurechnungsfähigkeit von dir, dass du das ernst meinst von dir selbst.
Und da sind auch dann alle so, okay, aber ist es ja gerade, also ist es irgendwie gerade gespielt oder nicht? Dann redet er auch dauernd darüber, dass er, also jetzt wo vor der Kamera da macht das doch mal vor der Kamera und man denkt so, aber David, es wird die ganze Zeit gefilmt. Also es ist gerade, ne, es ist jetzt gerade keine hinter den Kulissen Situation und es ist alles ganz, ganz komisch irgendwie. Dann greift er auch noch Dani Büchner, die gar nichts macht. Die bringt er auch noch mit einem. Ja, Dani, du auch. Du musst gar nicht so gucken. Das ist alles so rundum wird ausgeschlagen. Dann auch noch ein Moment, wo ich leider auch immer lachen muss, ist halt, wo Winfried Glatzeder einfach nur auf der Bank sitzt am Rand und er sagt dann so,
und ich habe auch von dir Respekt zu erwarten, ja? Winfried. Thank you very much. Ja, Mittelfinger, macht man nicht.
Ist faszinierend, aber man denkt sich auch, es hätte nicht so weit kommen sollen irgendwie, weil man auch ein bisschen damit gerechnet hat, dass dass er wieder in so einen komischen Strudel verfällt, wo irgendwie keiner so richtig weiß, was gerade abgeht.
Das Bemerkenswerte an der Situation oder an generell dem Auftritt von David Ortega ist ja, man muss nicht erwarten, dass da jemand drin ist, bei dem ich irgendwie Mitleid haben müsste. Also ich will nicht als Zuschauer, Zuschauerin das Gefühl haben, ich bin gerade verantwortlich oder ich muss mehr Verantwortung haben als die Sendung. Also ich muss erwarten können, dass die Leute, die in dem Format drin sind, dass die da gesund sind oder dass sie damit umgehen können. Und deswegen ist es so ein Grenzmoment, weil man das hier wirklich hinterfragen muss. Also hat hier wirklich RTL die richtige Entscheidung getroffen? Und ich bin immer noch der Meinung, ist vielleicht eine Verschwörungstheorie, dass diese Rauswahl, die David Ortega da bekommen hat, dass die nicht so eingeplant war, sondern dass man den halt so mitgenommen hat, mal zu schauen vielleicht, wie er sich da verhält, weil vielleicht liegt ja gar keine Diagnose vor und ja, wissen wir jetzt nicht, wir können es ja mal ausprobieren. Es ist halt aber dann trotzdem eine Sache der Verantwortung der Redaktion so zu sagen, nee, also wir sehen ja, wie der drauf ist, das ist uns eine Spur zu viel, das machen wir nicht. Aber nö, also ich meine, unsere Ärzte sagen nichts und der hat ja jetzt auch gesagt, dass er Rechnung schreiben kann, also wird dir alles stimmen. Also wenn das so die Herangehensweise ist, dann finde ich, ja, muss man sich da schon die Frage stellen, war es das wert, ne, so.
Ja, also es hätte auf jeden Fall nicht sein müssen und die Nominierung, die war meiner Meinung nach auch vorgezogen, so. Also ich denke mal, die hätten dann nach ein paar Tagen, hätten sie schon eine gemacht. Aber das war ja wirklich dann in Folge 2 oder so, wo es dann auf einmal hieß, ja, bitte kommt mal alle ins Dschungeltelefon und gebt jetzt eine Stimme ab. Und es war schon sehr offensichtlich. Aber ja, es war trotzdem, es hatte so Minimomente auch vom Schnitt her, die einfach irgendwie dann das Ganze ein kleines bisschen lustig gemacht haben. Und zum Beispiel gibt es auch einmal, es ist alles so drüber und chaotisch, auf einmal Schnitt. Dann so im Hintergrund sieht man, wie Julia Siegel auf einmal weint und alles so, hey, warum weinst du denn jetzt? Und sie so, ja, weil er hier Sachen erzählt, die einfach nicht stimmen und das ist ungerecht. Das ist einfach auch so super übertrieben und dann versteht man dann Julia auch wieder nicht, warum die in diesem oder in den letzten Jahren so super emotional geworden ist bei so random Sachen, die ihr passieren.
Bei Ede Stehfest.
Ja, genau. Das war ja auch das am Anfang, wo sie da wegen bei Erik schon geweint hat, weil sie so eng war mit seiner Frau. Also, was ist da eigentlich los? Ja, war irgendwie einfach, da war alles mit dabei.
Ja, und ich finde, am Ende sind alle diese Reaktionen, die da kommen, irgendwo kann man so alle in sich selbst sehen. Also, weil wie gesagt, man findet es natürlich lustig, weil man in einer Trash-TV-Sendung ist und man erwartet jetzt nicht, dass man sich irgendwie als nächstes mit dem Thema, keine Ahnung, psychische Erkrankung irgendwie beschäftigen muss, jetzt so innerlich. Deswegen natürlich bin ich im Lachmodus und wenn da jemand sich komisch verhält, dann lache ich in erster Linie, so weil was soll ich denn anderes machen? Wegen seiner kontroversen Art ist es auf jeden Fall sehr gut, dass du das ausgewählt hast, finde ich. Also ist ein, finde ich, verdienter Platz 1. Wir haben sehr unterschiedliche Listen. Aber wir haben echt damit, glaube ich, fast alles abgegrast. Also, also wir haben echt so viel Auswahl in unseren Top Tens drin. Ich bin sehr froh. Wollen wir jetzt noch kurz schauen auf unsere Honorable Mentions so ein bisschen? Kurz, nur so überfliegen. Ich fange mal an. Also ich habe zum Beispiel Forst aus Rampensau den Spermastreit zum Beispiel noch natürlich.
Hatte ich auch. Ne?
Der ist bei mir ganz knapp gescheitert. Prominent getrennt, Chiara und Lukas trennen sich, ne? Oder die sprechen über ihre Trennung, besser gesagt. Und dann schwebt natürlich ein ganz großer Elefant noch im Raum, glaube ich, bei unseren TV-Momenten, der geboxt hat in diesem Jahr.
Ja.
Stefan Raab, ne? Muss man sagen.
Ja.
Spielt jetzt gar keine Rolle in unseren Top Tens.
Nee, also ich glaube, ich hätte es mit reingenommen, wenn es jetzt nachhaltig noch irgendwie mehr Impact gehabt hätte. Entweder mit seiner Show oder wenn auch irgendwas anderes passiert wäre. Aber wir hatten ja jetzt auch noch nicht mal diesen ESC-Vorentscheid, den er macht. Und deswegen war das jetzt so ein bisschen, ja, also ich hab's geguckt und ich war auch irgendwie gespannt, aber jetzt für diese Top 10, ich wollte da für nichts anderes Lustiges rauswerfen.
Ja, weil ich habe mich wirklich krass hinterfragt, weil ich habe halt auf Platz 10 habe ich Ex on the Beach, niemand begrüßt sich. Dieser Moment war für mich besser, jetzt im Rückblick, als das Raab-Comeback. Und das, und das ist wirklich jetzt nicht so, dass ich das groß bereue jetzt gerade, weil in dem Moment, klar, war das Ding, dass er da runterfährt und so, das war natürlich krass inszeniert und das war beeindruckend. Und auch, ich habe auch darüber nachgedacht, es gab den zweiten Moment nach dem Kampf, wo er dann gesagt hat, ich mache wieder TV, habe ich hier auch stehen in meinen Honorable Mentions. Aber auch das, so, das hat jetzt bei mir, ich verbinde damit jetzt nicht so eine Emotion, weil zu dem Zeitpunkt habe ich schon gecheckt, dass er irgendwie wieder da ist und so. Und keine Ahnung, es hat bei mir auf jeden Fall, kann man kritisieren, kann man sagen, TV-Podcast, da muss das irgendwie mehr eine Rolle spielen, aber ich habe jetzt, ich habe es nicht.
Meinst du, dass Leute das kritisieren werden?
Nein, nicht kritisieren, aber ich wette, das ist auf ganz vielen Top Tens natürlich irgendwo drin. Also das, und das ist auch mit Recht wahrscheinlich drin, weil für jeden löst es dann was anderes aus. Aber wenn ich jetzt vergleiche, dann habe ich jetzt mehr Spaß noch. Also was ich eher rewatchen werde, ist den Ex on the Beach Moment. So.
Ja.
Hast du noch was?
Also ich hatte mega viel bei KDRS. Das das war einfach, glaube ich, mein Lieblingsformat dieses Jahr.
Ich hab Alex und Maurice vor dem Plumpsklo.
Hatte ich auch. Ich habe Alex hat Durchfall.
Ja, das war einfach.
Dann hatte ich noch Lilo legt die Karten. Das fand ich auch mega gut.
Ja, stimmt.
Dann Maurice Boot kentert bei der Ankunft. Das war
den habe ich nicht. Ja.
Dann hatte ich noch von anderen Formaten GNTM, die Eröffnung beim Finale. Also ich wusste, das wird nicht in die Top 10, aber ich habe es trotzdem mal aufgeschrieben, weil, das habe ich mir auch noch mal gestern angeguckt, es ist so lustig, weil natürlich Heidi Klum tut so, als würde sie wieder singen bei der Eröffnung. Und singt dann auch so ein paar Töne und sagt dann so, ja, ich weiß, ihr hättet es gerne gehabt, wenn ich wieder singe. Aber es macht jemand, der es wirklich kann. Und dann kommt die echte Interpretin dieses Songs auf die Bühne. Und das Lustige ist, dass die 6 Minuten lang schief singt. Also es ist kein einziger Ton, der zu dem Instrumental passt, was da gespielt wird. Ist die
ich kriege
Zeit.
Nie genug.
So ähnlich. Die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was da irgendwie schiefgelaufen ist, ob die sich nicht richtig gehört hat oder sowas. Und die laufen da ewig, es nimmt kein Ende und dieser gesamte Clip geht wirklich so 6 Minuten und man denkt sich so, Alter, meine Ohren bluten, es muss doch irgendwann aufhören. Und das war einfach, das live zu sehen, da habe ich wirklich gejault vor Lachen, weil es einfach so albern wieder war.
Apropos Ohrenbluten. Ohrfeige gegen Max bei Prominent getrennt natürlich.
Ach so, ja, stimmt. Ja.
Habe ich noch hier drin, aber ist im Rückblick wirklich auch so eine kalkulierte Aktion von Kim Virginia, um sich da ins Gespräch zu bringen. Sommerhaus Messereklat, natürlich, darf man nicht vergessen. Sommerhaus habe ich noch Raffi will nach Hause, ne, dieser Moment, wo er was auszieht angeblich. Und Sommerhaus Raffi vs. Stefan, weil es einfach so ein unangenehmer kurzer Moment war, keine Ahnung, das habe ich auch noch.
Ja, und weil Theresia da auch ihren Breakdown hatte, ihren Mobbing-Breakdown im Sprechzimmer, das war auch gut. Ja, dann ansonsten hatte ich noch Gina Lisas Hochzeitsglocken natürlich, war auch ein
Ich habe eigentlich schon fast drauf gewartet, dass das noch kommt.
Was mich ganz komisch in seinen Bann gezogen hat, weil es auch immer nach GNTM kam, glaube ich. Und irgendwie bin ich dann da immer dran hängen geblieben, weil das wie so eine nie endender, das war wie so ein nie endender TAF-Beitrag so. Das war irgendwie super, also irgendwie günstig, aber jetzt auch nicht so super trash. Und auch so das Voice-Over war einfach gar nicht lustig und gar nicht ironisch oder so. Es war einfach alles so ein Schwachsinn, absoluter Unfug, dass Gina Lisa wochenlang so getan hat, als würde sie in 90 Tagen heiraten, bis sie dann irgendwann wirklich in Las Vegas sind und sie irgendwie anfängt, Panikattacken zu bekommen und dann alle 2 Minuten sagt, ja, ich kann nicht mehr, mir ist schlecht, ich habe gestern gebrochen, ich habe keine Energie mehr, ich möchte die beiden auch gar nicht heiraten, ich möchte auch nicht mit denen zusammen sein. Und dann ist sie
ist
da.
Ist es Flocko? Flocke? Ist es Steffi? Wer ist es? Wie wird sie heiraten?
Genau, wer ist es? Am Ende
war
es Heiner.
Das damit so ein Spannungsmoment gemacht wurde.
Es war von Anfang an klar, dass sie keinen heiraten wird. Und am Ende liegt sie da und ist einfach an der Infusion angeschlossen und kann nicht mehr. Ja.
Ich habe noch diese Ochsenknechts, die Kackwurst-Mutprobe. Als es im Trailer kurz mal so aussah, als würden jetzt die komplette Familie Ochsenknechts einmal eine Kackwurst essen und dann es irgendwie nur ein Prank war von Wilson.
Prank.
Und als sie dann kurz mal Jimmy anrufen mit so einem Prank-Anruf und ich habe noch Big Brother, Matteo ist besoffen, als er kurz...
Oh mein Gott, stimmt, ja. Ich habe auch überlegt, ich müsste eigentlich, normale Big Brother müsste ich eigentlich auch noch mit reinbringen, weil ich glaube, da so eine, also die letzte Verbliebene noch von den 50 Leuten, die das geguckt haben, 100 Tage lang diese Schrottsendung geguckt haben, warum auch immer. Ah, stimmt, ja, da wäre ich nicht drauf gekommen.
Ja, ich habe auch bis zum bitteren Ende geschaut und das war der einzige Moment, der ist auch auf Platz 23, also der letzte Platz bei mir ist Big Brother, Matteo ist besoffen, weil es diesen einen Moment gab, als er da... so ein bisschen.
Als Ratten bezeichnet hat?
Genau, er hat gesagt, da trete ich drauf, auf so Ratten, da trete ich drauf und so. Und dann wurde das ja in der Stunde der Wahrheit irgendwann dann auch nochmal den anderen vorgespielt. Ja, und ich habe noch, genau, einen Moment, der ist von meiner ursprünglichen Liste, der ist bestimmt auf Februar oder so, wo ich auch jetzt nicht mehr genau sagen kann, warum der da steht, aber es klingt geil. Die NDR-Talkshow. Fabio, genau, das war nämlich in der Zeit nach dem Dschungelcamp, da hat er dann seinen Peak Cultural Moment. Fabio war in der Talkshow.
Bei
und
Barbara,
mein Moment ist,
oder?
Genau, Fabio redet mit dem, ich glaube, chinesischen Pianisten Lang Lang. Das ist mein Moment. Ja,
das habe ich sogar gesehen, die Folge.
Ich auch. Ja,
ja, stimmt.
Ja. Ich glaube, damit habe ich alles, was ich hier auf meiner 23er Liste hatte. Meister Rocks habe ich auch noch, es reicht jetzt, ja.
Ja, ich habe auch, glaube nichts, was wir jetzt gar nicht erwähnt hätten und auch keine Sendung so, die irgendwie, ich hätte jetzt irgendwie bei dir gedacht, dass du vielleicht noch irgendwas Dating-mäßiges, so Make Love Fake oder wie hieß das andere?
Den muss man vielleicht noch erwähnen, Make Love Fake Love, das große Finale, das ist wahrscheinlich auch ein krasser Moment.
Ja, mit Xander, genau, das habe ich auch so ein bisschen mitbekommen, weil da ja viele auch so ein bisschen erschrocken über Dings, wie heißt sie, die Blonde? Naja, egal.
Lisa? Seine Frau war Lisa und wen meinst du mit Blonde?
Antonia.
Ach so, Antonia, ja. Ja.
So, dass viele geschockt darüber waren, dass sie den dann trotzdem genommen hat.
Ja, ja.
Aber ansonsten hatte ich jetzt so datingmäßig gar nichts weiter mit dabei, weil ich das
Sex,
nicht, das hat mich so kalt gelassen dieses
Aito.
Jahr. Ja.
Hätte man noch nehmen können, aber...
Und das mit dem Joker, wie hieß das nochmal?
Ach so, La Fool. Ja, stimmt, da habe ich noch was gehabt. Stand auch auf meiner Liste. La Fool, da steht bei mir nur Folge XY singt. Also da habe ich nicht mitgeschrieben. Da hat irgendjemand kurz gesungen, das hat mir gefallen. Und Bachelor Folge X steht bei mir Dennis Debt. So. Das war einer der ersten Sachen, die ich in diesem Jahr aufgeschrieben habe in meiner Liste. Ja, irgendwas wird da schon dabei gewesen sein. Aber auch Dating war bei mir jetzt nicht so hoch im Kurs dieses Jahr.
Nee.
Ja gut, dann würde ich sagen, das war Menschenbilder-Konfrontationen 2024, die besten TV-Momente des Jahres. Und das war einerseits Nathalie und das war ich. Ihr könnt dem Podcast natürlich folgen, könnt uns eure TV-Momente des Jahres natürlich immer noch nennen unter @fernsehen für alle bei Instagram am besten oder uns direkt irgendwie markieren oder so. Wie das geht, seht ihr in den Shownotes und jetzt feiern wir Weihnachten. Bin mir nicht ganz sicher, ob wir noch eine Weihnachtsfolge hinkriegen. Ich denke, wir melden uns mal zwischen den Jahren, wenn es dann bei mir etwas entspannter wird und feiern dann eventuell Silvester oder so zusammen und dann gehen wir ins neue TV-Jahr und haben hoffentlich wieder ein paar neue, schöne TV-Momente dann im kommenden Jahr für uns und für euch. Jetzt sage ich aber danke an Nathalie zuerst.
Sehr gerne.
Ja, wie immer sehr gut, dass du da warst und hoffe, wir machen diese Tradition noch so lange, wie geht. Deswegen sage ich jetzt die magischen Worte. Ihr könnt schon mal abschalten und wir müssen jetzt erstmal gucken, ob wir eine Binde oder eine Windel tragen gerade während dieser Aufnahme. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.